Wofür lobst du deine Mitarbeitenden? Ja, lobst du die dafür, dass sie halt ein Talent sind? Ja? Oder lobst du sie dafür, dass sie halt dafür hart gearbeitet haben? Weil wenn jemand jetzt in seinem Beruf, egal was es ist, halt richtig gut performt, dann liegt das nicht daran, weil es ihm halt zack irgendwie hingeworfen wurde oder weil er jetzt das Glück hat, dass er das halt besonders kann, sondern dafür gibt's Gründe. Und vermutlich hat er dafür halt härter gearbeitet zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen Zeitraum. Ja, und das ist, glaube ich, genau dieses Problem, wenn du halt immer wieder hörst, du bist ein Talent, dann bist du ein Top-Talent, dann bist du noch ein Super-Talent. Und was da nicht alles gibt, wie viel harte Arbeit dahinter steckt, wird dir halt gar nicht mehr gesagt. Sondern stattdessen wird dann halt erwartet, dass du dieses Super-Talent nächste Woche bist, nächsten Monat bist, nächstes Jahr bist. So. Aber die anderen holen irgendwann auf. Welcome to the
Welcome to the jungle. Lessons from Leaders. Heute bei uns zu Gast Ex-Fußballprofi und The Zone-Experte Sascha Bigalke. Hallo Sascha, wie geht's dir?
Danke, Bodo, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Sehr gut. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Sascha, stell dich mal kurz selber vor für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht mit dem Fußball auch nicht so bewandert sind und die dich vielleicht kennen oder schon mal gehört haben. Aber natürlich ist es immer schöner, sich nochmal so von jemand persönlich zu hören, wie er sich vorstellt.
Ja, mein Name ist Sascha Bigalke, hast du schon gesagt. Bin mittlerweile 34 Jahre alt, auch wenn man es mir nicht ganz so ansieht. Ich glaube, ich habe mich noch ganz gut gehalten.
Super geil, top fit, ich habe es gerade schon gesagt.
Fitter als früher leider. Bin verheiratet, habe eine kleine Tochter, die wird jetzt bald 5. Ist eine ganz große Aufgabe, Vater zu sein. Vielleicht kommen wir da auch später nochmal zurück. Ist etwas, was mir extrem viel gibt im Leben. Habe vor 3,5 Jahren aufgehört, Fußball zu spielen, professionell. Habe mich dann dazu entschieden, Studium zu machen der Sportwissenschaften, um einfach ja den Horizont zu erweitern, um rechts und links zu schauen, was ich während der Karriere schon versucht habe zu machen. Aber dann hat man natürlich mehr Zeit. Außerdem gibt es einem extrem viel Struktur im Tagesablauf. Und jeder, der irgendwie mal Profisport gemacht hat oder zumindest im Fußball so ein bisschen Ahnung hat, der weiß, dass Fußballer eigentlich viel Zeit haben, die sie oft aber nicht so richtig gut nutzen können. Da hat das Studium extrem geholfen, um einfach ja die Kleine zur Schule zu bringen, zum Kindergarten zu bringen, danach sich wirklich auf Studium zu konzentrieren, sich ranzusetzen, so einen richtigen Tagesablauf zu haben. Und ansonsten versuche ich viel über den Tellerrand zu schauen, zu hospitieren, auch mal in andere Dinge reinzuschauen, viele Gespräche zu führen. Ich freue mich heute unglaublich auf diesen Podcast. Ich glaube, dass man da auch wieder so ein Learning mitnehmen kann. Und ja, jetzt schaue ich, was sich halt so ergibt. Fürs Fernsehen darf ich auch arbeiten. Ist auch etwas, was mir eine neue Perspektive ermöglicht, auch da mal auf die andere Seite zu schauen, okay, was wollen zum Beispiel die Journalisten eigentlich von dir? Was wollen die für eine Geschichte erzählen? Und dieses freie Sprechen ist natürlich auch etwas, was einem, glaube ich, später in der Zukunft sehr helfen kann.
Absolut. Also ich glaube, wir machen ja immer so ein Screening und Vorauswahl und wer passt gut zu unseren Lessons for Leaders. Und du bist ich kenne dich natürlich auch vom Fußball, aber wir haben bei The Zone dann mal die Kommentare von Zuschauern uns angeschaut, wenn du kommentierst oder dein Expertenwissen gibst, und die sind halt immens krass positiv. Und wenn man das, ich habe es mir auch nochmal angehört, und man merkt halt, okay, krass gebildeter Kerl, Mensch, ja, guckt über den Tellerrand, und es sind auch nicht immer nur diese, ich kann es halt langsam nicht mehr hören, diese gleichen Floskeln und so weiter, ne? Lass uns mal eintauchen. Wo bist du aufgewachsen?
In Berlin, Reinickendorf, Tegel, ja, Nähe Flughafen, ganz behütet, viel Grün drumherum, auch wenn man das immer von Berlin gar nicht so erwartet, aber mir ging es wirklich sehr gut in der Kindheit. Habe dann mit drei Jahren dann eine Schwester bekommen. Meine erste Reaktion angeblich war wohl, dass ich geweint hätte, weil ich gerne einen Bruder gehabt hätte. Wahrscheinlich, um mit ihm dann zu kicken oder um mich in Wettkämpfen zu messen. Bin aber froh, dass ich am Ende des Tages eine Schwester bekommen habe, die mittlerweile auch seit einem halben Jahr Mama ist. Jetzt habe ich auch noch einen Neffen. Vielleicht tritt dann der irgendwann mal in die Fußstapfen. Freue ich mich auf jeden Fall. Genau, wir sind da ganz behütet aufgewachsen. Ich glaube, meine Schwester hat es dann später irgendwann ein bisschen schwerer gehabt, weil sie dann für mich gekocht hat oft, obwohl sie 3 Jahre jünger war. Eigentlich ein bisschen Schande über mein Haupt, hätte, glaube ich, eigentlich andersrum sein müssen. Echt? In der Zeit. Aber ja, da war ich noch ein bisschen wahrscheinlich Junge. Heutzutage wäre das anders oder ist das anders. Und ich habe schon immer ein sehr, sehr enges Verhältnis heute noch. Mittlerweile ist ja auch über 30. Freue mich einfach, dass ich da behütet aufgewachsen bin, mit Eltern, die mich immer unterstützt haben. Irgendwann waren wir dann auch auf der gleichen Oberschule, was dann, glaube ich, für sie auch schwierig war, mit dem großen Bruder dann auf der Oberschule zu sein, wenn es dann immer heißt, du bist doch die Schwester von dem und dem, weil meine Schule, muss ich sagen, mein Gymnasium dann später, war jetzt nicht so unbedingt auf den Fußball fixiert oder hat sich besonders gefreut, dass ich Fußball gespielt habe und dann hin und wieder auch mal gefehlt habe. Ja, tatsächlich. Ich bin meinen Eltern trotzdem sehr dankbar, muss ich sagen, weil sie mich nicht auf so eine sportbetonte Schule geschickt haben, sondern wirklich im sozialen Umfeld gelassen haben, wo eben sich nicht alles um Fußball oder um Sport dreht, sondern stattdessen auch um andere Themen. Und das hat mir, glaube ich, tatsächlich eine Menge geholfen für später.
Weil wir gehen nachher nochmal rein, auch auf dein Blick, ne? DFB, die Nachwuchsleistungszentren, die Ausbildung. Also du hast eine Schwester, bist behütet aufgewachsen, hast dann bei welchem Verein gespielt?
Reinickendorfer Füchse, ja, natürlich. Okay. Ja. Mein Papa hat da gespielt, auch früher sehr lange, Thomas Hessler. Ich glaube, das ist ja so die bekannteste Persönlichkeit, die da gespielt hat. Aber dann auch die Kevin Boateng zum Beispiel, ne? Gini Doede, Enes Benatira, also die Reinickendorfer Füchse haben für zumindest damals echt sehr gut ausgebildet, ja.
Und war es schnell klar, dass du was Besonderes bist im Bereich Fußball?
Was Besonderes. Ich glaube, ich hatte das Privileg, sage ich mal, dass ich das gut konnte. Ich habe Videos von mir, egal wie alt ich war, ob ich ein halbes Jahr alt war oder ein Jahr oder zwei Jahre, ich habe immer zuerst einen Ball gesucht und habe den Ball genommen. Also mein Papa, glaube ich, hat da gar nicht so viel aktiv dafür getan, dass ich immer kicken wollte, dass ich immer was mit dem Ball machen wollte. Und dann, ja, ich glaube, ich habe früh dann schon irgendwie gezeigt, dass ich mit der Kugel ganz gut umgehen kann, obwohl ich, sieht man ja auch jetzt, immer schon nicht irgendwie von der Athletik her jetzt besonders wahnsinnige Voraussetzungen, genau, Voraussetzungen hatte. Aber was mich immer angetrieben hat, war diese Freude. Also ich war, keine Ahnung, jeden Tag Fußball spielen, habe überall Fußball gespielt, ob es im Garten war oder ob es vom Zimmer zu Zimmer war mit meinem Cousin dann irgendwann, der so ein Jahr älter war, mit dem ich auch in der Fußballmannschaft dann gespielt habe. Also der Ball hat mich immer begleitet. Champions League habe ich vorgeschlafen, damit ich es dann gucken konnte, damit es dann nicht zu spät wurde. Also ja, ich glaube, dass dann schon relativ früh klar war, dass ich das ganz gut kann. Habe auch früh dann schon gegen Ältere immer gespielt. Früher war ja, glaube ich, Stichtag immer so im August bei den Mannschaften. Ja, genau. Und dann war ich ja oftmals klar der Jüngste, klar der Kleinste, aber musste mich natürlich dann ja mit fußballerischen Mitteln durchsetzen und konnte das halt nicht aufgrund meiner Konstitution.
Ja. Wie war die Kombination Schule und Fußball in der Zeit für dich? Also ist dir die Schule auch so leicht gefallen? Also hast du auch immer irgendwie das Mathematikbuch nebenher noch in der Hand gehabt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
In Berlin ist ja Grundschule bis einschließlich 6. Klasse. Man kann auch schon nach der 4. auf die Oberschule gehen, aber bei mir war es bis zur 6. Klasse. Da weiß ich noch, hatte ich immer den Ehrgeiz, dass ich überall eine 1 haben wollte. Ist mir bis zum Schluss nicht gelungen. Okay. Ich hatte immer irgendwo eine 2, aber nur eine. Von daher, also Grundschule ist mir sehr leicht gefallen tatsächlich. Ich glaube, dass meine Eltern mich da auch schon früh gut gefordert, aber auch gefördert haben. Das ist mir deswegen sehr leicht gefallen. Dann der Übergang zum Gymnasium war dann was anderes. Klar, dann setzte auch so ein bisschen die Pubertät natürlich ein, 7. Klasse. Da waren auch andere Themen natürlich dann irgendwie interessant. Das war dann so ein erster Schlag ins Gesicht, sage ich mal, so von wegen, oh, man muss ja auch was dafür tun und es geht nicht alles von alleine. Aber wie ich es eben schon mal gesagt habe, ich war froh, dass ich auf dem Gymnasium gelandet bin, weil du da einfach ein anderes Umfeld hast. Dir wird auch definitiv nichts geschenkt. Also alles, was in der Schule ablief, wurde mir definitiv nicht geschenkt, sondern das musste ich mir hart erarbeiten. Und nach ein paar Jahren ging es ja dann auch los mit Jugendnationalmannschaften und dann hat man natürlich immer mal wieder gefehlt. Was immer wieder ein Kampf war, sich dann die Befreiungen zu holen, obwohl das ja, glaube ich, laut Schulgesetz, sie müssen das zulassen, weil wenn du dein Land vertrittst, dann ist das eigentlich klar, dass du das machen darfst. Aber ich hatte da viele Lehrkräfte, die das so nicht so toll fanden. Manche fanden es super. Deswegen war die Unterstützung da sehr zweigeteilt.
Bist du ein Mensch, der, woher auch immer, sich stark fokussieren kann dann auf eben zwei Dinge, ne? Also Fußball, ich meine, du musst dich auf dem Niveau, auf dem du gespielt hast, ne? Das ist ein Hochleistungssport, da ist, glaube ich, 100% Fokus angesagt und wer mit solchen Noten, mit so einem Notentableau nach Hause kommt, muss sich ja da auch extrem gut fokussieren können und konzentrieren. Wie war ein klassischer Tagesablauf? 8. Klasse bei dir.
8. Klasse, ich habe zu lange geschlafen, glaube ich, dafür, man bedenkt, wann die Schule losgegangen ist, aber war halt ein kurzer Weg mit dem Fahrrad 5 Minuten, deshalb, glaube ich, habe ich oft so bis 7:30 tatsächlich geschlafen, würde ich heutzutage definitiv nicht mehr so machen, mache ich nicht mehr so, würde ich auch keinem, nicht meinen Kindern dann irgendwann mal empfehlen. Aber ja, dann hat um 8 Uhr die Schule angefangen, dann ging es oftmals so bis 2:30 auf jeden Fall. Dann eigentlich schon auf dem Weg zum Training gemacht, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oft. Und das war zum Olympiastadion aus Tegel mit dem Auto 20 Minuten. Mit den öffentlichen hat es aber 1:20 gedauert. Das heißt, ich war dann ja gegen 16:30 an der Hans-Braun-Straße am Olympiagelände. Und dann Training. Und dann war zu der Zeit mein Papa Trainer. Musste ich jetzt ganz genau nachrechnen, ob er da schon mein Trainer war. Wir sind auf jeden Fall damals zu Hertha von den Füchsen gemeinsam gewechselt, mit 9, also wo ich 9 war. Aber irgendwann habe ich dann bei den Älteren gespielt und er hat eigentlich meinen Jahrgang trainiert. Das heißt, er hat mich dann nach dem Training dann mitgenommen nach Hause. Da wurde noch ein bisschen über das Spiel gesprochen und dann ja war ich oft so gegen 20:30 zu Hause mit ihm. Und dann musste ich natürlich noch ein bisschen was für die Schule tun. Dementsprechend war der Tag schon sehr ausgelastet.
Ja. Also langer Tag, ne?
Sehr langer Tag, ja. Deswegen auch immer bis 7:30 geschlafen.
Das wäre gut, muss man ja auch, muss ja auch lernen. Wie muss man sich also das vorstellen, diese Vater-Sohn-Konstellation? Ist das mehr Fluch oder Segen? Retroperspektive.
Ja, für mich tatsächlich Segen. Also ich habe mit meinem Papa immer noch ein sehr enges, sehr gutes Verhältnis. Weil ich muss sagen, er hat mich wirklich super fair behandelt. Also es ist natürlich schwierig, wenn dein Papa dein Trainer ist. Und ich glaube, es ist sogar noch schwieriger, wenn du in der Mannschaft der beste Spieler bist. Und das war ich halt dann zu dem Zeitpunkt, Jugendnationalspieler. Und das heißt, jeder andere Trainer hätte mich wahrscheinlich immer komplett aufgestellt. Und er hat mich dann schon auch mal runtergenommen, auch mal ausgewechselt, was ich total in Ordnung finde. Also gerade im Jugendbereich geht es sowieso darum, dass irgendwie, gerade wenn du in einem NLZ bist, wo viele talentierte Spieler sind oder eigentlich ja fast alle irgendwie ein gewisses Talent haben oder eine besondere Fähigkeit, dann ist es auch richtig, dass halt jeder seine Spielzeit bekommt. Aber natürlich geht man dann als Sohn damit schon oder kommt man sich dann manchmal so ein bisschen unfair behandelt vor. Aber so rückblickend muss ich sagen, ist er wirklich immer sehr, sehr fair gewesen.
Wie hast du reagiert, wenn er dich in der 60. ja, runtergenommen hat?
Ich glaube, im Spiel, glaube ich, ging's tatsächlich. Ja. Weil ich glaube, er war zumindest so fair, dass wenn ich jetzt wirklich richtig gut gespielt habe, dann hätte er mich jetzt auch nicht sehr früh ausgewechselt oder sowas. Da war er schon gut in seiner Bewertung. Also wir sind uns auch immer noch sehr, sehr einig, wenn wir über bestimmte Spieler sprechen oder über ein bestimmtes Spiel, über eine Mannschaft. Aber ich kann mich auf jeden Fall auch daran erinnern, dass es mal eine größere Reaktion natürlich dann von mir gab, als wenn es wahrscheinlich, als die hätte es jetzt wahrscheinlich bei einem anderen Trainer jetzt nicht so unbedingt gegeben in dem Alter. Aber klar, da ist natürlich dieses Verhältnis dann doch ein bisschen enger. Aber wir haben auch auf den Fahrten dann zurück nicht immer nur über Fußball gesprochen, was ich auch persönlich echt wichtig finde.
Ja, was hat er beruflich gemacht?
Mein Papa ist Beamter, der ist quasi so für Unterhaltszahlungen zuständig, also beim Jugendamt quasi. Und ja, der hat aber lange, also bei Füchse dann schon, bei den Rhein-Füchsen dann schon Trainer gemacht, Jugendtrainer gemacht, war dann am Ende, glaube ich, auch 10 Jahre bei Hertha Jugendtrainer. Ja, den verfolgt Fußball auch schon sein Leben lang. Ja. Und wie gesagt, wir haben immer noch ein tolles Verhältnis, also auch ich kann mich an wirklich keine Zeit in der Jugend erinnern, wo wir irgendwie mal eine schlechte Phase hatten als Papa und Sohn. Von daher bin ich ihm da wirklich sehr dankbar.
War er streng?
Ich fand ihn wirklich fair, tatsächlich. Ich glaube später, was dann schon irgendwie kam, umso höher es dann für mich ging, dass da, glaube ich, er dann auch so ein bisschen sich rausgenommen hat. Vielleicht, weil er auch gewusst hat, dass er jetzt auf dem Niveau selber nicht gespielt hat. Also er hat damals in der Oberliga gespielt und danach gab es ja nur die ersten beiden Bundesligen. Also es war schon auch hohes Niveau. Ich schätze mal, das ist wahrscheinlich so zwischen dritter Liga und Regionalliga heutzutage. Habe ihn natürlich selber nicht mehr so richtig in Erinnerung, wie er gekickt hat. Aber da hat er sich dann so ein bisschen mehr rausgenommen tatsächlich. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, wenn er mir da dann noch irgendwie so Tipps gegeben hätte. Aber wir haben trotzdem immer noch über die Spiele gesprochen und er hat das echt immer gut bewertet tatsächlich. Also ich war da oft mit ihm einer Meinung und so ist es tatsächlich heute noch.
Was ja auch total, finde ich, interessant ist jetzt, wenn man jung in diesem Profisport schon da so reinwächst. Und du hattest vorhin ganz kurz auch angesprochen, Pubertät hat dann irgendwann angefangen. Wie habt ihr Eskalationspunkte gehabt, wo ihr mal feiern wart oder mal eine Zigarette probiert habt oder mal einen Schluck Bier oder Wodka? Oder war das dann doch auch durch den Vater und diese Bahn schon sehr klar, ne? Und das ist ein brutal durchstrukturierten Tag und dann Spiele. Gab's das? Oder war das außen vor? Oder hat es dich auch gar nicht interessiert vielleicht? Ne?
Also Zigarette habe ich tatsächlich bis heute nie angerührt. Das war... Weiß ich nicht. Meine Mutter hat lange geraucht, dann hat die vor über 20 Jahren aufgehört. Mein Papa hat es tatsächlich, was sehr ungewöhnlich ist, immer hinbekommen, nur irgendwie so auf Partys mal eine Zigarette zu rauchen und ansonsten überhaupt nicht. Kriegen ja nicht viele hin, ja. Tatsächlich ja dann überhaupt nicht in diese Abhängigkeit oder Sucht zu kommen. Von daher, das war tatsächlich nie ein Thema für mich, weil mich hat das so genervt, dass es hat immer gestunken und so weiter, wenn das irgendwie zu Hause oder sowas bei meiner Mama mal war. Das war gar kein Thema. Klar, Alkohol kommt dann schon irgendwann mal die Versuchung, aber dadurch, dass ich da schon relativ klar war immer beim Fußball oder ziemlich klar und mir das auch so ein bisschen durch Oma und Opa beziehungsweise mein Opa tatsächlich, der glaube ich auch mit Demenz und so weiter dann irgendwann auch mal vielleicht ein Glas zu viel getrunken hat oder vielleicht irgendwie mal zu einer Uhrzeit, wo ich dann irgendwie so als Jugendlicher gedacht habe, so, ist irgendwie jetzt nicht so cool oder keine Ahnung oder ist irgendwie so eine komische Uhrzeit oder sowas und habe vielleicht da schon ein bisschen mehr drüber nachgedacht, vor allem, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, dass ich da schon immer so eine Distanz eigentlich zu, vor allem zum Rauchen und zum Alkohol habe, weshalb ich, keine Ahnung, also an einer Hand abzählen kann, wo ich mal ein bisschen mehr getrunken habe, ob es jetzt mal der 18. Geburtstag meiner Schwester war oder meine Hochzeit von einem Kumpel oder sowas, aber das war ja wirklich an einer Hand abzuzählen, da war ich echt immer sehr diszipliniert, was wir natürlich schon mal, ich meine, wir haben uns mal für die U17 EM qualifiziert, da war auch der ein oder andere mit dabei, dann hat irgendeiner mal eine Zigarre ausgepackt, aber da habe ich dann auch mal versucht, aber es war auch nur dieser Versuch, weil es schmeckt mir einfach 0,0 und ja, wie gesagt, ich glaube, wahrscheinlich hat jeder irgendwie mal in seinem Leben irgendwas mal ausprobiert, aber das ist tatsächlich bei mir dann schon wirklich das Einzige, dass ich mal irgendwie an so einer Zigarre gepafft habe, bei der Jugendnationalmannschaft tatsächlich, ja. Die Geschichte habe ich, glaube ich, so auch noch nicht so oft erzählt, aber ja, das sind so tatsächlich meine Erfahrungen. Ansonsten war ich sehr diszipliniert. Was mich bis heute ärgert, ist, dass ich auf Abifahrt nicht mitfahren konnte und nicht auf diese Kursfahrten. Da hätte ich vielleicht auch mal eine Zigarette probiert, obwohl ich eigentlich immer diszipliniert war, weil ich habe dann auch immer beim Thema Alkohol immer gerne den Fahrer gespielt, dass ich gesagt habe, tut, pass auf, ich trinke nicht, weil ich fahre danach noch alle nach Hause. Ich hatte das Glück, mit 18 ein Auto zu haben, was ich jetzt auch nicht jeder leisten konnte, klar. Deswegen, da hatte ich immer so meinen Grund, dann wurde das auch nicht wirklich hinterfragt, weil das ist ja auch etwas, was mich heute tatsächlich noch manchmal stört, jetzt schweife ich zwar ab, aber dass man ja eher gefragt wird, warum trinkst du nichts? Ja, und das ist etwas, was mich zum Beispiel echt stört. Wo ich
aber es ist eine sehr gute Beobachtung, ne?
Ja, also das ist tatsächlich, ja. Und das ist wirklich was, also heutzutage stört mich das, wenn man irgendwo hingeht oder in Gesellschaft ist und man wird dann eher dreimal gefragt, wie, du willst wirklich nichts trinken, also nichts Alkoholisches. Ich denke mir halt, dafür muss ich mich jetzt rechtfertigen. Also das wäre was ich mir persönlich wünschen würde und auch mir so ein bisschen als meine Aufgabe in so einem Rahmen dann, dass das halt normaler wird, dass man das halt einmal fragen kann und wenn derjenige sagt, nee, möchte er nicht, oder bei einer Frau ist das dann nicht gleich, weil sie schwanger ist oder irgendwas, sondern weil sie halt vielleicht das einfach nicht möchte. Ja.
Woran liegt das? Was meinst du? Dass das gesellschaftlich so
gute Frage.
In der Richtung, also in die Richtung gedreht ist?
Ich glaube, dass Alkohol wahrscheinlich so die geringste Schwelle darstellt, also Hemmschwelle, glaube ich, ist, was das betrifft. Ich glaube, Rauchen mögen viele nicht oder den Geruch oder sowas nicht. Ich glaube, da ist so eine gewisse Abneigung. Ich glaube, beim Alkohol, es schmeckt den meisten. Und ja, das ist, glaube ich, schon was. Ich meine, wenn wir jetzt zu 10 sitzen nach dem Fußballspielen und da trinken 8, dann würde ja jetzt keiner das bei mir hinterfragen, wenn ich das dann auch machen würde. Ja, und wenn ich das dann vielleicht regelmäßiger mache, dann kann ich mich ja auch so ein bisschen dahinter verstecken, dann fällt das ja nicht auf. Wenn ich aber der Einzige bin, der trinkt, dann überlege ich es mir wahrscheinlich auch dreimal, ob ich dann tatsächlich der Einzige bin, der das dann macht. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon so eine Gruppendynamik, die da passiert. Ich glaube, dass da auch Scham ganz schön eine Rolle spielt.
Und man muss sich natürlich auch so ein bisschen selbst kontrollieren können, ja, zu sagen, okay, muss das jetzt sein? Ja, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen und ich bin auch der Letzte, der irgendwie da was dagegen hat, wenn mal jemand was trinkt oder auf der Wiesn oder irgendwas. Ich sage immer zu Freunden, ihr braucht keine Angst haben, mir sieht man es nicht an, dass ich nüchtern bin. Ja, und daher, das ist dann, ja, weil dann immer heißt so, ja, aber dann ist es nicht so lustig, sage ich so, darüber braucht ihr euch keine Gedanken machen. Mich stört das dann auch nicht. Klar, irgendwann ist natürlich irgendwie so ein Level erreicht, wo ich mir denke, jetzt gehe ich lieber nach Hause, weil wenn dann jemand vielleicht doch zu voll ist, auf gut Deutsch gesagt, dann ist halt irgendwann ein Limit erreicht. Aber ansonsten habe ich überhaupt gar kein Problem, wenn rechts und links vor mir, hinter mir die Leute Alkohol trinken.
Sag mal, nochmal zurückgesprungen dann zu diesem Wechsel zu Hertha BSC in das NLZ. Das NLZ Hertha BSC hat ja durch wahrscheinlich auch durch diese Boateng-Geschichten und so weiter, also die harten Jungs aus Wedding und so weiter kommen da jetzt zusammen und dann kommt Sascha, wohlbehütet, sehr smart, trifft dann auf die Jungs. Wie war das?
Ja, Hertha war schon ein Schritt, muss ich sagen. Von den Reinickendorfer Füchsen, das war um die Ecke, da hat mein Papa gespielt, da kannte ich jeden. Meine Eltern fahren heute noch mit meinem ehemaligen Trainer in Urlaub auf Kreuzfahrt. Von daher, das war natürlich dann schon ein Schritt. Obwohl Hertha BSC, sage ich, also 99, Dieter Hoeneß, noch nicht so, sage ich mal, top war, wie es dann ein paar Jahre später der Fall war. Ich glaube, was mir extrem geholfen hat, ist, dass mein Papa mit mir dahin gegangen ist. Das heißt, wir sind beide diesen Schritt gegangen. Er war dann auch am Anfang mein Trainer. Und das hat mir, glaube ich, schon geholfen. Aber klar, das Niveau wurde schon noch mal ein bisschen besser. Aber dadurch, dass wir echt bei den Reinickendorfer Füchsen so viele gute Jungs auch hatten, wie gesagt, Kevin hat auch da gespielt, auch wenn der jetzt ein bisschen älter ist als ich und ich mit dem jetzt nicht gespielt habe, aber Enes Benatira, so Jungs, die waren auch dort in meiner Mannschaft, genau. Und deswegen war das Niveau gar nicht so viel höher und ich bin da auch eher dann erstmal in meinen Jahrgang gegangen. Aber klar, es war natürlich ein anderes Umfeld. Dieses Olympiagelände war und ist immer noch beeindruckend. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich dort bin, wenn ich diese alten Gebäude, diese Historie auch dahinter sehe. Dann haben wir, glaube ich, oder Hertha ist dann sogar ein Jahr später in die Champions League gekommen. So, dann war das natürlich auch aufregend. Olympiastadion gegen Barca, gegen Chelsea. Dann durfte ich hier diesen Ball wedeln quasi vor dem Spiel. Das war natürlich dann auch so das erste Mal dieses Feeling Olympiastadion, dieses Feeling, okay, jetzt bist du irgendwie nochmal bei einem größeren Verein, wo die Herrenmannschaft dann einfach in der Champions League spielt zu dem Zeitpunkt. Aktuell sind sie leider weit davon entfernt, aber
kommt vielleicht wieder, ne?
Aber das war natürlich schon, ja, das war schon was Großes dann.
Haben die dich so, die Jungs dann um dich rum, die schwereren Jungs, habe ich so ein bisschen getestet auch? Man hat ja oft
also immer beim Fußball, ja,
steht da auf, wenn ich ihn einmal und heult da oder steht da auf und
ja, also
und
ich glaube, beim zurück. Fußball wirst du immer getestet. Ja. Also auf dem Bolzplatz und natürlich in der Mannschaft auch immer. Vor allen Dingen, wenn natürlich das ist jetzt in der Baller League, das ist überall so. Ja? Die Jungs schauen erstmal, okay, was hält der aus? Ja? Ist der gleich beim Schiedsrichter oder ist der gleich, ja, heult der vielleicht sogar? Ja? Auch so ein Thema sicherlich, vor allen Dingen unter Jungs. Oder würde ich jetzt mal behaupten, dass das da noch mal ein bisschen mehr ist, ohne jetzt irgendwas gegen
Na, zu sagen oder so. Bei uns ich easy, glaube, ja. Jeder versteht
schon,
das, ja.
Das ist schon eher so. Aber du kannst dir natürlich, also im Fußball sofort Respekt erarbeiten, wenn du halt dir nichts anmerken lässt oder wenig oder halt einfach zurückschlägst, indem du halt einfach fußballerisch überzeugst. Und das war tatsächlich schon immer mein Weg. Also ich war selten einer, der dann irgendwie mit Worten oder sich versteckt hat oder angepisst nach Hause ist, sondern ich wollte das dann jetzt sofort auf dem Platz zeigen. So von wegen, ihr könnt mich umhauen und so weiter. Und da klar habe ich mich auch mal beschwert. Und klar gab es auch mal ein paar böse Worte. Aber das war immer eigentlich in einem vernünftigen, fairen Rahmen. Das gehört für mich auch dazu. Reibung, ja, das braucht man einfach. Und heute noch so, wenn wir beide auf dem Fußballplatz stehen, also dass ich mich verstecke, das wird's bei mir nie geben. Also,
kann ich bestätigen.
Ja, also ich habe so viel Freude und das ist auch ein Aspekt meiner Freude, zu sagen, okay, jetzt challenge mich da jemand oder wenn mir jemand vor dem Spiel sagt, so heute zeige ich's dir richtig, so dann dann lache ich drüber und dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Bock, Fußball zu spielen.
Wo kommt dieses Selbstbewusstsein her, wenn du so drauf schaust?
Ich glaube, dass meine Eltern und mein Umfeld mir da viel geholfen haben, mich zu stärken, dass ich mich so nehme, wie ich bin. Und wie gesagt, ich glaube, dass es schon ein Unterschied ist, ob man jetzt 1,90 ist oder 1,67 ist, wie in meinem Fall, ob man 80 Kilo auf die Waage bringt oder 58 oder so, was ich gerade habe. Und ich habe das schon immer, also Sprüche über meine Größe interessieren mich wirklich null. So, also ich mache da
aber
gerne.
Aber das ist ja echt spannend, ne? Weil ja, ganz viele, ich will jetzt nicht sagen komplex oder so, ne? Aber viele trifft es und viele, also ob der ist zu lang, der sieht aus wie ein Lauch oder der ist zu klein oder so. Was gab es einen Auslöser? Gab es irgendwas, was man auch mitgeben darf hier, ne? Was dich einfach, ja, dass das an dir abprallt, ne? Weil man ist natürlich, wenn man das zulässt, angreifbar. Ja? Kann man drehen und
absolut. Dann, ja? Man ist mega angreifbar. Ich würde auch nicht behaupten, dass mich das nie interessiert oder nie auch mal trifft oder so. Aber ich habe erstens gelernt, damit umzugehen. Und ich gehe damit sehr offensiv um. Also ich lache gerne über mich selber. Ich mache auch eher mal einen Spruch, um vielleicht auch, ich meine, jetzt bei der Baller League, neue Mannschaft, viele, die ich noch nicht kannte, so, dann haue ich eher mal ganz am Anfang schon was raus, wo die Leute über mich dann lachen können, was die Größe betrifft, weil dann denke ich mir so, dann nehme ich halt auch die Dynamik, wo ich mir denke, okay, alles, was jetzt kommt, so, und die überlegen sich auch, bringen sie dann einen Spruch, bringen sie zwei Sprüche, ja. Wenn sie eh sehen, der hat damit sowieso kein Problem, ja, dann ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, dann hast du wahrscheinlich auch keinen Bock jetzt darüber, einen Spruch zu machen, weil manchmal muss man ja schon sagen, zielt das ja schon vielleicht auch ab, den anderen vielleicht auch mal ein bisschen zu kränken oder sowas, ja, ohne dass ich da jetzt jemandem gleich irgendwie Böses unterstelle, aber es ist ja schon irgendwie, die meisten machen ja schon eher Sprüche auf Kosten anderer und ich meine...
Also offensiv damit umgehen?
Offensiv damit umgehen. Also das ist, glaube ich, auch so
zu sagen, ne?
Ja, total. Ja. Also ich meine, ich bin an sich eher ruhig und spreche auch, glaube ich, eher bedacht und bin da rational orientiert. Aber so wie ich auf dem Fußballplatz bin, dieses Offensive, ich will den Ball haben, genauso gehe ich mit so einem Thema halt auch eher offen um. Dass ich sage, okay, ihr könnt sagen, was ihr wollt, von mir werdet ihr da keine Reaktion groß sehen. Ja? Und ich meine, alleine die Körpergröße, das ist ja auch etwas, was ich null beeinflussen kann. Also das ist von Anfang an, das ist die DNA, meine Eltern sind nicht so groß, so dementsprechend, also ich, keine Ahnung, vielleicht gibt's heutzutage Streckbank oder so und ich kann vielleicht 2-3 Zentimeter rausholen oder was ich schon mal gemacht habe, ist mir irgendwie so Schuhe zu kaufen, wo so ein bisschen Absatz drin ist, was man jetzt nicht so sieht, weil na klar, auch in der Wahrnehmung von außen kommt dieses Thema ja schon immer wieder drauf, also oder auf, ja, letztendlich. Aber das ist was, worüber ich, also das habe ich auch kein Problem, das zu erzählen, ja, also oder damit offen umzugehen. Und wie gesagt, ich kann das halt null beeinflussen, ja, wie groß ich bin. Dementsprechend, das ist das, was mir gegeben wurde und daraus muss ich das Beste machen. Und ich glaube, die Berliner Mentalität kommt mir persönlich da auch so ein bisschen zugute, ja, die Ellbogen auch mal auszufahren, die vielen unterschiedlichen Kulturen, die du da hast in Berlin, worüber ich sehr froh bin, dass ich in so einem Setting aufgewachsen bin, auch wenn das behütet war, aber natürlich hatte ich da auch viele Kontakte auch in der Mannschaft, wo du viele Kulturen kennengelernt hast, und das hat mir einfach geholfen und hat, glaube ich, mein Körper geformt, mein Charakter geformt und der wird ja immer weiter geformt. Also das ist ja etwas, das ist ja ein Prozess, hoffentlich mit 80 immer noch so, ja, dass ich mich immer wieder anpasse, immer wieder schaue, okay, was tut mir selber gut und ja.
Ist, glaube ich, auch ein Geheimnis von Erfolg, finde ich, dieses immer weiter zu lernen. Ne? Aber ich finde ich ein extrem gutes und starkes Statement. Wir waren jetzt Hertha, dann kommt dieses Nationalmannschaftsthema, da müssen wir jetzt auch drüber sprechen. Ich eine Frage vorweg, wieso bist du nicht abgehoben, wie viele andere?
Auch dort, glaube ich, wieder Umfeld. Ja, wie gesagt, diese normale Schule in Anführungsstrichen, ja, mit Jungs und Mädels, die andere Sorgen haben, als ob sie jetzt, keine Ahnung, mit 18, 19 schon vor 50.000 Zuschauern und Zuschauerinnen spielen oder großes Geld verdienen können. Dazu meine Eltern, die auch Wert gelegt haben, diesen Schulabschluss zu machen. Ja, auch das ist etwas, was ich als Jugendtrainer, auch wenn ich jetzt nochmal ganz kurz ausschweife.
Gerne, ja.
Ich habe ein Jahr die U14 in Haching trainiert, NLZ, und dann habe ich einen Elternabend gemacht. Und dann habe ich als allererstes gesagt, okay, wenn jemand hier von den Jungs, die sind
13, 14 gewesen, irgendwie Montag nicht in die Schule geht, weil es ihm nicht so gut geht oder sowas, dann braucht er nicht am Nachmittag beim Training auftauchen, weil für mich wird Schule an erster Stelle stehen. Vor allen Dingen halt in diesem Alter, wo die noch nicht mal die 10. Klasse abgeschlossen haben oder sonst irgendwas. Und ich war ein bisschen verwundert und auch eigentlich ein bisschen sauer, dass dann auch Eltern so reagiert haben, so wie, was, warum? Weil ich gesagt, naja, also wenn es hier einer schafft, so richtig Geld damit zu verdienen, ja, dann ist das viel.
Ja.
Ja, das ist aber die Wahrheit. So. Ja. Und ich kann damit überhaupt nicht umgehen, wenn ich halt irgendwie Kindern irgendwie verspreche, dass sie irgendwas werden können und sie müssen nur Gas geben, so ungefähr. Sondern da sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und das habe ich halt von meinen Eltern übernommen, dass die Schule und wenn ich die Möglichkeiten habe, auch intellektuell und von der Kapazität, dann würde ich jedem empfehlen, den höchstmöglichen Schulabschluss auch anzustreben. Egal, ob er dann mit 17 vielleicht schon in der Bundesliga spielt oder nicht. Heutzutage gibt es ja auch immer wieder Möglichkeiten, oder dass man die Schule halt damit ins Boot holt, dass es halt die Möglichkeit gibt. Weil du weißt halt nie, wie lange diese sportliche Karriere oder diese Leistungssportlerkarriere dauern wird. Dementsprechend war das was für mich da immer sehr, sehr wichtig war. Und das hat mich, glaube ich, dann immer so ein bisschen auch in die Realität zurückgeholt. Ja, dann mit Mitschülern in der Klasse zu sitzen, Bio zu haben, 12. Klasse, nichts zu verstehen, weil man vorher 2 Wochen bei der Nationalmannschaft war. Dann auch in der Nationalmannschaft da sich hinzusetzen während des Fußballs, ja. Und sich halt mit Dingen zu beschäftigen, die dann halt für die Schule relevant waren.
Und das hält einen dann down to earth. Wie war das Gefühl, dieses Nationalmannschaftstrikot anzuziehen?
Stolz, muss ich schon klar so sagen. Also ist für mich auch so ein Wort, was ich nicht so häufig benutze, weil ich finde, das hat eine enorme Kraft, ja, auf etwas stolz zu sein oder auch auf jemand anderen stolz zu sein oder auf sich selber. Aber das war schon, muss ich sagen, so diese Nationalhymne zu hören und einfach ja für sein Land letztendlich spielen zu dürfen, ist ein Privileg, ja, oder überhaupt irgendwas für sein Land irgendwie machen zu dürfen, andere zu repräsentieren. Ich glaube, ich war mir auch immer bewusst, dass ich halt auch irgendwie noch meine Mannschaftskollegen damit repräsentiere. Wie viele Jungs und Mädchen würden gerne dieses Trikot tragen? Und ich habe, ja, ich glaube, fast 50 Jugendländerspiele machen dürfen und jedes einzelne davon unglaublich genossen. Ich durfte mal bei einer Europameisterschaft teilnehmen, bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Das ist bis heute eine Zeit, wo ich ja, voller Freude zurückblicke. Also meine Eltern haben mir irgendwann mal ein Video zu meinem 18. Geburtstag geschnitten mit vielen Szenen aus diesen Spielen und so weiter. Das ist was ich mir immer mal wieder irgendwie anschaue. Ja, weil es einfach, ja, da geht mein Herz auf und das ist einfach was ja vielleicht sogar dann noch höher einzuschätzen ist für mich als jetzt ein Bundesligaspiel. Ja, einfach diese Erfahrung zu machen, da wirklich für Deutschland spielen zu dürfen.
Wie viele, weil du es gerade auch aus dieser NLZ-Erfahrung als Jugendtrainer kurz angesprochen hast, und da gehen wir nachher auch tiefer rein noch, aber wie viele von sagen wir jetzt U17 Nationalmannschaft haben es zum Profi geschafft?
Aus meinem Jahrgang war auf jeden Fall Konstantin Rausch tatsächlich fast der Erste so bei Hannover 96 dann, so als Linksverteidiger, der dann Profi wurde. Gut, Toni Kroos hat gestern erst wieder das Champions-League-Halbfinale erreicht. Der war natürlich auch zu der Zeit schon ja noch ein bisschen besser als ich tatsächlich. Der war schon herausragend. Und dann waren es immer wieder, André Schöle kam dann in der U19 mal dazu, um jetzt die bekannten Jungs mal zu sagen. Sebastian Rudi, mit dem habe ich eine WM gespielt, war auch ein richtig geiler Kicker zu der Zeit. Das sind eigentlich so die bekanntesten Namen.
Aber ist auch nochmal wichtig, ne, wenn man sich das mal so aus einer Mathematik anschaut. Ja. Da sind dann 24 Spieler, Nationalspieler im Kader und da gibt es dann einen guten Ausnahmespieler wie Toni Kroos, der kommt, glaube ich, alle X Jahre mal vor, ja, das ist vielleicht auch Sinn. Und dann wird es schon, ne, du und bei allem Respekt, dann Konstantin Rausch, ja, jetzt keiner, der irgendwie bei Adidas die Werbeikone macht, keine Mbappé, ja. Also das ist schon dünn, ne, am Ende des Tages. Also und das ist Nationalmannschaft, ja, ne?
Kevin
also
nicht, Trapp zum Beispiel war bei der WM tatsächlich die Nummer 3.
Ja,
so, ja. Er hat aber mit Abstand von den Toltern dann aber die beste Karriere gemacht, ja. Also ich glaube, die anderen beiden, weiß gar nicht, ob die überhaupt Bundesliga gespielt haben. Und er ist Europa-League-Sieger, Nationaltorhüter geworden. Aber zu dem Zeitpunkt war er bei uns in der U17 halt die Nummer 3. Also die Geschichten sind schon, ja. Es ist deswegen extrem schwer, da eine Prognose.
Glück, was ist es denn? Oder?
Ja, ich glaube, das sind viele Faktoren. Also wenn ich selber auf meine Karriere zurückschaue.
Auf die wollen wir ja schauen, genau.
Ja. Ja, das war natürlich dann so, du spielst dann irgendwie so eine Europameisterschaft mit 17, eine Weltmeisterschaft, dann kommst du zurück zu Hertha, bist vielleicht sogar schon so weit, dass du die ersten in dem Alter dann so mit 17 oder dann kurz danach wurde ich 18, Profivertrag unterschreiben, mittrainieren bei den Profis.
Schon langsam, das ist ein Riesending, einen Profivertrag unterschreiben. Wer war der Berater, der Vater?
Nee, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wir hatten uns dann, also das bisschen später als heutzutage. Heutzutage habe ich das Gefühl, keine Ahnung, die gehen schon in die Grundschule, die Berater. Ja, ja. Also so schlimm ist es zum Glück nicht, aber ich glaube, bei mir war das dann so mit 16, wo ich dann tatsächlich so die ersten Länderspiele gemacht habe. Und dann haben wir mit meinem Papa zusammen oder meinen Eltern zusammen dann eine Entscheidung getroffen für den Berater. Und dann war es, mit 18 habe ich dann letztendlich, war auch von heute auf morgen tatsächlich, es war so ein halbes Jahr nach der WM. Aber gerade so diese Zeit nach der WM, du spielst 4 Wochen in Südkorea eine Weltmeisterschaft. Ich habe jedes Spiel von Beginn an gemacht. Wir sind Dritter geworden. Und dann kommst du zurück und dann musst du sofort spielen. 3 Tage später, U19. Dann alle anderen haben frei bekommen, die mit mir da bei der WM dabei waren. Und dann spielst du halt, keine Ahnung, gegen Jena oder irgendwo halt auf einem tollen Platz, in Anführungsstrichen. Performst nicht ganz so, wie es der Trainer will und auf einmal trainieren halt 2 Jungs aus deinem Jahrgang, die nicht bei der WM dabei waren, ja, die auch in dem Fall zu dem Zeitpunkt jetzt nicht Nationalspieler waren, trainieren dann bei den Profis. Ich habe das halt damals überhaupt nicht kapiert, so für mich, da gab es auch keinen Grund. Ich habe dann später erfahren, dass halt mein Trainer das nicht so cool fand, dass ich halt 3 Tage später jetzt in der U19 nicht so toll gespielt habe. Und deshalb da nicht mittrainieren durfte. So. Und zu dem Zeitpunkt war Lucien Favre halt Trainer bei den Profis. Das heißt, der war halt, ich fand ihn einen guten Trainer, ja, mit einem enormen Wissen und auch diesem Blick für Details, aber der war halt Schweizer. Das heißt, der hatte halt mit der Jugend nichts zu tun. Also ich glaube, der hat auch nicht ein Jugendspiel sich angeschaut. Ich glaube, dafür hatte der die Zeit nicht, weil er halt so bei den Profis dann drin war. Und das war schon ein Schlag ins Gesicht letztendlich, ja, wenn du halt, wie gesagt, ein wirklich gutes Turnier spielst, auch das erste Mal natürlich Eurosport das überträgt und so das Feedback auch gut ist und du irgendwie merkst, okay, jetzt könnte es vielleicht langsam in dem Bereich gehen, ja, und dann trainieren andere damit, die eigentlich auch von Vereinsseite klar natürlich hinter dir irgendwie positioniert sind. Das war dann, sage ich mal, so ja der erste so richtige
wie bist du damit
Schlag ins Gesicht. Ja, ich kann mich tatsächlich nicht mehr im Detail erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich das halt absolut uncool fand, ja, dass ich das auch überhaupt nicht verstanden habe. Mir hat da auch niemand gesprochen. Das ist ja auch was ich so rückblickend betrachte, nur jedem Verein ja empfehlen kann, dass du gerade mit so Spielern, wo du weißt, die sind Top-Talente, ja, nennen wir sie so, obwohl ich mich bei diesem Talente-Begriff immer ein bisschen schwer tue, weil für mich ist das schwer zu definieren, ja, weil wenn jemand in dem Bereich mit 17 jetzt nicht der Schnellste ist und das ist irgendwie so ein bisschen die DNA, sondern halt besondere technische Fähigkeiten hat oder besondere taktische Fähigkeiten hat, dann hat er das halt trainiert, ja, und dann hat er das halt wirklich sich irgendwie angeeignet und das wurde ihm nicht einfach in die Wiege gelegt, sondern dazu gehört schon harte Arbeit. Und so habe ich das ja auch wahrgenommen. Ich meine, ich war zu der Zeitpunkt auch, mein Trikot hat mir kaum gepasst bei der Jugendnationalmannschaft, ja, sondern ich war schon klein, aber ich hatte halt ja herausragende technische Fähigkeiten und habe dieses Spiel halt verstanden und dann durfte ich da halt nicht mittrainieren. Das wurde mir nicht erklärt, ja, und dann war ich halt U19, U23, bin immer so ein bisschen gependelt und das ist das, was ich gerade meinte. Da gab es halt im Verein niemanden, der sich dann quasi um diese Spieler, sag ich mal, übergeordnet gekümmert hat, die dann keinen richtigen Ansprechpartner haben. So, und dann habe ich noch zu der Zeit, ging's Richtung Abitur, ja, dann kommt das auch noch dazu und dann spielst du irgendwie in 2 Mannschaften, trainierst vielleicht sogar in 3 Mannschaften, ja, weil du ja auch noch für die U17 spielen könntest. Und das war natürlich schon, wo ich mich so rückblickend betrachtet, zu dem Zeitpunkt habe ich das ja gar nicht, kannte ich das ja nicht anders, aber rückblickend betrachtet habe ich mich da schon ziemlich alleingelassen gefühlt. Ja, weil das ist dann auch was, wo dann auch, glaube ich, das Umfeld oder die Eltern dich ja auch nicht wirklich unterstützen können. Ja, die können dir Mut zusprechen, aber die sind ja dann von dem Thema ja auch zu weit weg.
Und wie kam es dann zu dem Profivertrag ein halbes Jahr später?
Tatsächlich brauchte Hertha dann sehr kurzfristig einen 12. deutschen Profi. Deswegen war das so eine Hauruck-Aktion eigentlich. Ich glaube sogar von der Nationalmannschaft schnell zurück. Mein Papa hat mich extra abgeholt, damit ich irgendwie Anfang Mitte März dann 2008 mit 18 meinen Profivertrag unterschrieben habe. Also ich hätte wahrscheinlich oder aller Voraussicht nach im Sommer einen Profivertrag unterschrieben, aber das wurde dann so ein paar Monate vorgezogen. Klar, und das war natürlich schon so ein Zeitpunkt, der mich auch geprägt hat. Also vor allem auch wieder dieses Rückblicken und was ich daraus gelernt habe für meinen weiteren Weg letztendlich. Weil dann hast du von heute auf morgen verdienst du mehr als der Lehrer, der vorne steht, dann am Montag um 8 Uhr in der Schule.
Wie ist so eine Verhandlung? Also gehst du rein, du sagst, dann sagt er hier 5 und du sagst, nee, 25, weil ihr braucht ja sowieso jetzt schnell einen Profi.
Also oder? Damit hatte ich tatsächlich glücklicherweise nichts zu tun, sondern das war dann auch aufgrund dieser zeitlichen Aspekts, dass ich, wie gesagt, mein Papa hat mich, glaube ich, von der Nationalmannschaft tatsächlich abgeholt. Wir sind zurückgefahren, ab ins Büro zu Dieter Hoeneß, dem habe ich vorher auch, glaube ich, noch nie persönlich die Hand geschüttelt. Mein Berater kam dann dahin und dann hier unterschreib. In dem Fall habe ich da auch meinem Berater natürlich total vertraut. Das war auch rückblickend anscheinend wirklich fair. Aber wie gesagt, du unterschreibst dann da und du weißt, du gehst dann morgen zur Schule und verdienst mehr als die und hast aber irgendwie noch ein gutes Jahr Schule vor dir. Das macht natürlich auch etwas mit dir. Das
Was ist gar keine Frage. Nein, wir wissen, Familie, ja, alles immer, ja. War es jetzt, zumindest haben wir keinen Skandal von dir gefunden, dass du mit viel Geld in den Berliner Clubs sehr jung unterwegs warst. Also.
Nee, da wurde auch nichts vertuscht tatsächlich. Ja. Also das ist auch so. Ja, also nicht nur mehr als die Lehrer verdient oder Lehrerin, sondern natürlich auch mehr als meine Eltern oder auch mehr als die zusammen. Das muss man ja dann auch ganz klar so sagen. Also zu dem oder zumindest ungefähr so in dem Bereich, glaube ich, hat sich das dann eingependelt. Ja, das war natürlich schon eine neue Erfahrung. Das Gute ist auch dort, dass meine Eltern zum Thema Geld so gute Werte mir mitgegeben haben. Also die haben um Gottes Willen nicht gesagt, dass das Geld bei ihnen ist, weil klar, ich war auch 18, dementsprechend konnte ich ja darüber auch verfügen. Aber ich habe das nicht groß angerührt. Klar, man hat sich dann auch mal irgendwie einen Mantel gekauft von Boss. Da wurde ich schon immer als Hoeneß bezeichnet in der Schule. Das war, habe ich aber auch eher als witzig. Und dann habe ich den eher nochmal angezogen, den Mantel, sage ich mal. Aber das waren so Dinge, die ich mir dann gegönnt habe. Also mein erstes Auto war ein Opel Corsa, danach ein Opel Astra.
Opel Gang.
Ja, das war dann immer, den habe ich geleased. Das war über ASS. Das ist so, ja, auch bekannt im Prinzip im Sport, dass du da mal die Möglichkeit hast oder wenn du irgendwie für einen Verband arbeitest, dann habe ich irgendwann mal, glaube ich, als ich dann aus der Schule raus bin, ein A3 gefahren. Also ich habe da nie, finde ich, irgendwie...
Nie drüber.
Ja. Auch wenn man sich hätte leisten können. Ich habe natürlich dann auch noch zu Hause gewohnt. Das heißt, ich hatte ja auch keine Ausgaben dann. Das heißt, das Geld habe ich dann weggepackt. Das Einzige, worüber ich mich ehrlich ärgere, ist, dass ich da nicht eine Wohnung gekauft habe, weil ich glaube, vor 15 Jahren, 16 Jahren, wäre das sehr gut gewesen. Ja. Das ist das Einzige, was ich mich ärgere. Aber weil meine Eltern auch immer eher defensiv waren bei diesem Thema, habe ich es nicht gemacht. Aber dementsprechend habe ich auch nicht so viel Geld ausgegeben letztendlich davon. Aber es war natürlich trotzdem, ich meine, wenn wir dann in der Schule waren und dann habe ich natürlich, und alle sind zum Bäcker, dann habe ich die halt alle eingeladen, so. Oder wenn wir dann halt mal, keine Ahnung, ins Kino gegangen sind, dann habe ich auch irgendwie alle eingeladen. Weil, ja, nicht aus dem schlechten Gewissen, ich mache das heute immer noch, dass ich gerne einlade, aber nicht, um zu zeigen, dass ich Geld habe, weil ich habe, das kann ich vorwegnehmen, auch keine Millionen verdient im Fußball. Aber wenn ich mich wohlfühle und wenn das meine Freunde sind, dann mache ich das gerne. So, und ich habe das dann irgendwo auch, ja, nicht als meine Aufgabe gesehen, das wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber das hat mir dann irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, dass ich das Privileg habe, halt, wie gesagt, ein bisschen mehr Geld zu verdienen oder ein bisschen viel Geld in dem Fall, ja, als Schüler. Aber das hat mich irgendwie so geerdet und das wurde auch wertgeschätzt. Klar, nicht von jedem. Irgendwann habe ich auch so gemerkt, okay, also hier sind jetzt auch ein, zwei Leute so dabei, weil die, glaube ich, wissen, dass sie heute dann nichts bezahlen müssen. Aber das habe ich auch schnell gemerkt. Und das ist auch etwas,
ist
was,
auch
mir,
wichtig, ne?
was mir total geholfen hat. Also heute nenne Gibt ich ja vielleicht... Also total. Ja, heutzutage, glaube ich, nenne ich vielleicht 10 Personen wirklich enge Freunde. Natürlich hat man auch viele Bekannte und auch Freunde, aber wirklich so dieser Inner Circle oder sowas ist bei mir echt ziemlich klein, aber dafür unglaublich eng. Und das sind alles Menschen, die zu 100% meine Werte teilen. Ja, und das sind Gründe, sind auch so eine Geschichte, ja, weil man dann natürlich merkt, okay, worum geht's demjenigen eigentlich? Ja.
Was sind deine Werte?
Demut ist ein großer Punkt für mich. Ist auch etwas, was mir ein Trainer, auch Heiko Herrlich, auch immer zum Beispiel beim Fußball gepredigt hat, was mir meine Eltern auch immer gepredigt haben, dieses Vertrauen, finde ich, ist auch für mich einfach so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genauso wie Familie und Freunde. Also das ist einfach etwas, ich meine, es gibt so einen schönen Spruch, es gibt einerseits so die Familie, in die man hineingeboren wird, ja, die kann man sich auch nicht aussuchen. Dann gibt es die Familie, für die man selber natürlich dann verantwortlich ist, ja, also die Frau und Kinder. Und dann gibt es aber noch so die Familie, die man irgendwie so im Leben so um sich herum sich zusammensucht, sage ich mal, so ein bisschen aktiv. Und ich habe das Glück, dass alle drei Bereiche einfach super sind. Also wirklich, ich fühle mich mit meiner Familie wohl, ich fühle mich in meiner eigenen gegründeten Familie wohl und ich fühle mich wohl, wenn ich mit meinen Freunden bin. Und auch diese Ehrlichkeit, die da auch einfach herrscht, ja, zu sagen, okay, wenn mal etwas nicht passt, ja, ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig ist, dass nicht Dinge nicht unter den Teppich gekehrt werden. Klar gibt's auch mal unangenehme Themen und vielleicht schluckt man auch mal was runter, aber diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, die kann man nur dann bringen, wenn man halt auch weiß, dass dieses Vertrauen da ist und dass man dann auch nicht irgendwie bewertet wird oder dafür verurteilt wird. Und das sind Dinge, die mir immer noch extrem wichtig sind, die mich begleiten, die ich auch versuche weiterzugeben an meine Tochter oder an Menschen, mit denen ich zu tun habe.
Super, ja, richtig. Ich glaube, tolle Werte und auch die richtigen. Ja. Gerade das Demut hört man selten, überraschenderweise. Ne? Ich habe es mir gerade auch aufgeschrieben. Wie ging es weiter? Du warst dann, also Profivertrag Hertha und dann?
Ja, dann war so eine Phase mit, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wo ich dann nicht auf Abifahrt fahren konnte und auch keine Kursfahrt machen konnte mit dem Leistungskursjahrgang, sondern stattdessen war dann Trainingslager, Profis dann auch schon. Und das aber aus einer Phase, wo ich eigentlich keine Pause hatte. Also ich habe Nationalmannschaft gespielt, ich habe U19 gespielt, U23 gespielt, Profis trainiert. Und dann kam halt so Mittelfußbruch, ja, oder Ermüdungsbruch, ja, was ich in meinem Jahrgang in der Nationalmannschaft hatten, das 10 Spieler, glaube ich, was natürlich schon auch kein Zufall ist, nee, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch rückblickend betrachtet ist es, finde ich, mega wichtig, dass gerade Jungs in dem Alter, wenn die so eine Belastung haben, nicht nur körperlicher Natur, sondern halt auch in dem Fall ihr Abitur machen, ja, für den Kopf extreme Herausforderungen. Und der Sprung ist zum Herrenfußball einfach gewaltig. Ja, ich glaube, das ist auch, ja, das weiß jeder. Und das war natürlich so dann das erste Mal, weil dann bin ich auch ausgefallen für EM-Quali U19, zweite Runde. In der ersten Runde noch alle 3 Spiele vom Beginn an gemacht, jedes Spiel getroffen. Und dann hockst du in der zweiten Runde halt vorm Internet, konnte man nicht live schauen. Und deine Mannschaft braucht gegen Spanien irgendwie noch einen Sieg, weil die in den anderen beiden Spielen ein Tor mehr gemacht haben und nur der erste ist zum Turnier gefahren und dann verlierst du das hinten raus, weil der gute De Gea halt meinte, er muss an dem Tag alles halten. Ja. Gut, er hat es auch zu Manchester United geschafft für lange Jahre, also der konnte schon was. So, und dann, klar, dann bist du natürlich frustriert, gar keine Frage, weil du konntest dann da nicht dabei sein. Da bist du vielleicht auch, ohne dass ich den Jungs einen Vorwurf gemacht habe, ein Stück sauer, dass wir es nicht zur EM schaffen, weil das wäre dann schon möglich gewesen wieder vom Heilungsverlauf. Und das war natürlich dann so eine kritische Phase. Dann musste ich das Abitur so ein Stück verschieben, weil ich dann noch eine Sportprüfung später machen musste, ja, obwohl das mein 4. Prüfungsfach war. Also ich konnte nicht mal Sportleistungskurs wählen, ja, also meine Schule, habe vorhin schon mal angedeutet. Sport und Fußball waren nicht ganz so beliebt. Aber das hat einen natürlich dann auch beschäftigt. Ja. Dann warst du da verletzt, dann bist du dann irgendwann, war die Schule vorbei. Wie gesagt, da war ich heilfroh. Ich glaube, ich habe sogar bei der Abi-Verleihung dann das erste Mal dann auch irgendeinen Spruch, glaube ich, so gebracht, von wegen so, dass sie, ja, nicht, dass sie mich alle mal können, das habe ich nicht gesagt, aber ja, war schon eine Genugtuung, dann letztendlich dieses Zeugnis in der Hand zu haben.
Und auch wichtig natürlich.
Das war, ja, also total. Also das ist, wie gesagt, ich kann es nur allen jungen Menschen empfehlen, wenn sie die Kapazität dafür haben, macht einfach so lange wie möglich die Schule und nehmt es ernst. Auch wenn natürlich das nicht alles so viel Spaß macht in der Schule und sicherlich auch dieses ganze System ein bisschen überdacht werden muss und auch andere Themen heutzutage vielleicht wichtiger sind, gerade für später. Aber es hilft. Und wenn du das sogar noch nebenbei schaffst, wenn du noch ein Hobby hast, was dich auch noch so einnimmt, ja, sind ja nicht nur Sportler, sind ja vielleicht auch Musiker oder Musikerinnen, die da extrem hohen Aufwand betreiben, zieht das durch, weil es hilft euch.
Also absolut. Diese Frustration, die dann kommt, ja, also ich glaube, man merkt es auch jetzt, ne, wenn du da nochmal so drauf schaust, extrem viel. Abitur ist Druck, Nachprüfung ist Druck, Fußbruch ist irgendwie auch nicht das, wo man irgendwie dann jeden Tag aufsteht und denkt, juhu, ich habe mir den Mittelfuß gebrochen oder den Ermüdungsbruch. Dieser Sprung zum Erwachsenensport, Profi, ne, du hast gerade schon ausgedrückt, extrem groß. Warst du in der Waschmaschine in dem Moment? Also wo du sagst, boah, eigentlich macht es mir gar keinen Spaß mehr, weil du hast ganz am Anfang gesagt, es hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe immer einen Ball in der Hand gehabt. Ich habe immer überall gebolzt und war irgendwie, das war so vielleicht auch meine Ausdrucksweise, meine Freiheit. Warst es da noch?
Sehr gute Frage. Also ich hatte tatsächlich in meiner ganzen Karriere nie den Augenblick, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, Fußball zu spielen, weil dafür, glaube ich, liebe ich diesen Sport zu sehr. Also das ist, ja, der bestimmt einfach mein Leben schon immer, seit ich geboren wurde. Aber na klar gab es schon so Phasen, wo man sich ziemlich allein gelassen gefühlt hat. Weil wie gesagt, du warst dann Profi und dann warst du Jugendnationalspieler und du warst ja auch in deinem Jahrgang jetzt nicht nur Jugendnationalspieler Nummer 15, sondern ich würde schon behaupten Top 5 oder vielleicht sogar Top 3.
Top 3 kann man so sagen. Ich glaube, diese Toni Groß-Geschichte hast du erzählt, aber ich glaube, wenn man das so, kann jeder, glaube ich, selber nochmal Research machen, aber was wir gesehen haben, war, glaube ich, ne?
Ja, es war schon so, wo man gesagt hat, der wird wahrscheinlich, ne? Also bei mir war es schon so, dass jetzt nicht nur über Talent, sondern dann auch Top-Talent, Super-Talent oder sowas viel sicher, also viel auf jeden Fall mal. Und ja, aber dann wirst du natürlich schon so ein bisschen in die Realität zurückgeholt, weil dann siehst du, dass der ein oder andere vielleicht schon höher spielt oder schon im Herrenbereich halt seine ersten Schritte geht. Und du weißt eigentlich, dass du immer noch auf Augenhöhe bist, ja, und immer noch Nationalspieler bist und immer noch dabei bist. Aber dann hat mich schon diese erste Verletzung zurückgeworfen. Hat halt auch gedauert.
Du bist dann von Hertha ja weg irgendwann, ne?
Ich hab am Ende des Tages 3 Mittelfußbrüche gehabt, weil ich dann, weil konservativ einfach, glaube ich, für den Leistungssport tatsächlich bei so einer Geschichte einfach nicht der richtige Weg ist. Dann einmal zu früh reingeschickt worden. Mittlerweile habe ich seit 14 Jahren so einen Titanstift im Mittelfuß. Seitdem, toi, 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 ist alles wunderbar. Wo ich aber auch, ja, kein Groll hege, aber zumindest halt das auch wieder so mitnehme für meine eigene Weg. Und wenn ich irgendwie mal in einer Position bin, wo ich eine Verantwortung habe, dann sind das einfach Dinge, die ich besser machen will. Ja, weil mich hat dann letztendlich der Mannschaftsarzt von St. Pauli operiert. Und ich frage mich bis heute, wie das der Mannschaftsarzt von Hertha nicht wissen konnte, dass da jemand ist, der nachweislich vor allem Handballer operiert hat, die so eine Verletzungen hatten. Die waren erstens schneller wieder auf dem Platz. Und zweitens gab es zu dem Zeitpunkt auch keine Anzeichen, dass das nochmal passiert. Und das war natürlich extrem frustrierend, weil so die ersten Jahre dann, nachdem ich mein Abi gemacht hatte mit 19 und nachdem ich Profi war, ja, ohne dass ich irgendwelche anderen Verpflichtungen oder Ablenkungen hatte, habe ich natürlich viel in der Reha verbracht. Und rückblickend betrachtet hätte ich da selber schon so weit sein müssen, um dann wahrscheinlich im athletischen Bereich so dazu zu lernen und mich so irgendwie in Shape zu bringen, in Form zu bringen, dass ich dann für die Anforderungen dann gewappnet bin. Ich glaube, das war so ein Zeitpunkt, rückblickend betrachtet, wo ich tatsächlich viel liegen gelassen habe. Einerseits durch eigene Unwissenheit, ja, weil zu dem Zeitpunkt war Athletik auch noch gar nicht so das Thema. Und ja, Sascha war immer für die anderen derjenige, der halt technisch, taktisch vom Spielverständnis so überstrahlt hat und immer eine Lösung hatte. Aber der Unterschied war einfach extrem. Ja, weil mit, sagen wir mal, mit 55 Kilo in der U19 ist es kein Ding. Wahrscheinlich auch heute noch. Ja. Aber in der Profimannschaft mit 55 Kilo würde ich jetzt mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen, ja, weil natürlich fehlen da gewisse Dinge. Also das ist was, was
war da so jemand ehrlich zu dir in der Zeit? Oder also das ist ja interessant, das ist ja, ich glaube, zwei Aspekte, die man da rausnimmt, ne? Es gibt den berühmten Fall Sebastian Deisel, der, glaube ich, anhand dieser vielen Verletzungen und Rehas einfach in den Burnout und einfach keine Lust mehr hatte auf das, was ihn eigentlich sein, ne, was du auch beschreibst, Fußball macht mir immer Spaß. Dann kommt dann von dir natürlich auch, oder jetzt sollte es nicht vergleichen, aber vielleicht eine andere mentale Stärke. Aber natürlich schon auch, dass jemand sagt, klar, du warst jetzt super Top-Top-Talent, ja, aber du musst jetzt halt im US-Basketball, finde ich, sieht man es ganz gut. Hey, jetzt Junge, jetzt musst du halt mal 15 Kilo über diese,
ja, das krass,
packen die ja drauf, stimmt, ne? Wenn ja, man ja das gesehen hat, ja, dieses Last Dance der Chicago Bulls, dass die dann nach der dritten Niederlage gegen Detroit Pistons irgendwie gesagt haben, im Sommer gehen wir nicht relaxen, sondern wir pumpen uns 10 Kilo drauf im Fitnessstudio, um halt, ja, diese Resilienz oder auch diese die Kraft dann zu haben, uns wirklich da diesen Schritt zu gehen.
Absolut. Also ich weiß, dass dann irgendwann mal der Athletiktrainer so die Idee hatte, ja, wir können ja da ein bisschen was machen, aber dadurch, dass ich dann verletzt war und dass auch, wie gesagt, Favre, ein Schweizer Trainer, jetzt auch nicht so viel wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit jetzt gedacht hat, dass ich dann da spielen werde, war halt diese Wichtigkeit einfach nicht so da. Ja, dann hat mich ein Spieler dann auch überholt, der ein Jahr jünger war als ich, der war auch ein guter Junge, Lenny Hartmann, der war dann auch der jüngste Bundesligaspieler von Hertha. An sich haben wir aber eigentlich eine ähnliche Position gespielt. Ich war noch ein bisschen offensiver und auch zu dem Zeitpunkt schon noch ein Tick besser als er, ja, oder weiter. Der hat mich dann halt überholt, das hat natürlich dann auch, ja, für mich, glaube ich, war das auch nicht so förderlich. Und im Rückblick betrachtet habe ich sicherlich auch so einen Fehler gemacht. Ich habe mich sicherlich auch nicht top ernährt. Ja. Ich würde es darauf zurückführen, dass ich einfach aber auch nicht gut genug aufgeklärt war oder einfach nicht dieses Wissen hatte, okay, was muss ich jetzt tun? Und auch mir war auch, glaube ich, nicht bewusst, dass dieser athletische Faktor so eine Rolle für mich spielt. Ja, ich glaube, heutzutage weiß ich, dass aus meiner Sicht gibt es die Leistungsvoraussetzung, geht mit der Konstitution los. Ja, vereinfacht gesagt, okay, schlafe ich gut, ernähre ich mich gut, wie geht's mir? Ja, bin ich auch in der Verfassung, heute Leistung zu bringen? Ja, dann ist Kondition das Nächste. Ja, das sind halt diese ganzen athletischen Dinge, ja, dass ich halt fit genug bin, wirklich über 90 Minuten, sage ich mal, 100% zu geben, ja, oder annähernd 100% zu geben, alles, was dazugehört. Dann kommt die Technik, ja. Aber die kommt halt erst danach, so, weil das andere sind halt die Voraussetzungen, weil natürlich kann ich auch technisch in der 80. Minute nur dann das noch top ausführen, wenn ich halt auch noch fit genug bin. Ja, wenn ich halt dann schon komplett müde bin und so weiter, dann werden mir auch dort Fehler passieren. Und dann kommt erst die Taktik, ja, über Dinge, die dann halt Individualtaktik, Gruppen, Mannschaftstaktik kommen. Und wenn man das halt alles nimmt drumherum, diese Persönlichkeit, glaube ich, hatte ich. Aber mir fehlte halt diese ersten beiden, also vor allen Dingen diese ersten beiden Punkte und insbesondere diese Kondition letztendlich.
Kann ich mal was fragen, weil Interesse halber. Wenn du nicht so beschlagen gewesen wärst in diesen jungen Jahren und als super und Top-Top-Talent, hättest du dann eventuell mehr Augenmerk auf diese Bereiche, die dich später dann, wenn du es beschreibst, mit diesen Verletzungen auch oder Athletik, die dich eingeholt haben, hättest du das ist jetzt sehr hypothetisch, aber wahrscheinlich mehr Acht darauf schon gegeben. Ne? Ich will nicht sagen, ja, du hast dich aufs Top-Talent ausgeruht. Ja, das meine ich nicht. Ne?
Ja, nee.
Aber so reicht aber das der ist ja Dicke etwas immer. Ne? Warum
ist ja
soll
was
ich jetzt auf den Döner verzichten oder die Pizza und keine Ahnung, mit in dem Fall profisportgerechter Nahrung zum Beispiel zu arbeiten. Ne?
Naja, aber das ist ja total interessant. Also viele Dinge wurden mir wirklich später erst bewusst, weil mit 18, 19 so, ja, da hast du natürlich trotzdem andere Themen, obwohl ich schon reflektiert war und natürlich auch, glaube ich, vernünftige Intelligenz mitgebracht habe und Bildung und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, den ersten Schlag ins Gesicht war ja eigentlich erst nach dieser Weltmeisterschaft. Bis dahin war ich halt auf dem Fußballplatz fast immer, genau. Also das ging
steile
so,
Kurve.
Ne? Das ging immer so. Ja, ich habe jede Jugendnationalmannschaft durchlaufen. Ich war bei jedem Lehrgang dabei, bis auf einmal, wo meine Eltern mich aus schulischen Gründen rausgenommen haben, zu Recht. Habe, glaube ich, auch von den fast 50 Spielen 40 oder 42 von Beginn an gemacht. Ja, also ich habe immer gespielt. Habe auch, glaube ich, fast oder sehr, sehr oft das auch gerechtfertigt mit wirklich guter Leistung. Ich habe da auch viel gekickt. Ich habe auch war auch schon immer jemand, der eher länger draußen geblieben ist. Also das war schon eine Phase, aber es war mir zu keinem Zeitpunkt und es hat mir auch nie jemand gesagt, von wegen, da muss ich jetzt irgendwie dagegen halten, sagen wir mal, weil ich hatte immer eine Lösung parat und ich konnte auch mit meinen Stärken dagegen halten. Ja, es ist auch heute noch so, dass jetzt in einem 1 gegen 1 und so weiter mit dem Rücken zum Tor oder sowas, wenn ich den Körper reinstellen muss, man muss ihn mir trotzdem erstmal abnehmen, ja, weil es ist auch häufig auch eine Technikfrage, auch bei diesen Dingen. Aber natürlich, irgendwann macht dann dieser athletische Teil dann schon den Unterschied und das war schon dann irgendwann krass. Also das wurde mir dann bewusst, aber nicht auf der Ebene bewusst, glaube ich, so nach dem Motto so, okay, wie komme ich jetzt dahin? So, sondern eher so, ja, okay, ich muss vielleicht fußballerisch noch besser sein. Ja, ich glaube, das war eher mein Ansatz, als zu sagen, okay, das Fußballerische, da bist du immer noch. Also das ist, ich würde auch heutzutage noch sagen, dass ich da von diesem Niveau da irgendwo mitspielen könnte, ja, aber mir hat halt diese athletische Komponente hat mir schon gefehlt, ja, und dann kamen natürlich Verletzungen dazu, die tun natürlich auch ihr Übriges und die werfen dich natürlich auch immer wieder zurück, und irgendwann, klar, war dann auch so ein Punkt natürlich erreicht, wo ich gesagt habe, okay, wahrscheinlich komme ich da nicht mehr hin, ja, in dem Bereich, wo ich vermutlich hätte länger Fußball spielen können.
Da gehen wir gleich rein. Also ich glaube, unterm Strich, wir haben jetzt lange über diese Phase gesprochen, aber unterm Strich glaube ich, ne, Talent ist das eine, Top-Talent ist das andere, aber wenn wir früh uns auch immer in diese Bereiche reintrauen, wo wir schwach sind,
ja,
dann wird das Paket hinten raus, deswegen wird es nachher nicht erfolgreich, aber wahrscheinlich zumindest, ja, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir nicht irgendwie über einen zu langen Zeitraum etwas vernachlässigen. Und das gilt auch für die Wirtschaft, fürs Business. Ne? Wenn ich immer gut bin in einem Ding irgendwie, heißt das nicht, ich kann das ewig so machen. Ne? Das, wir kommen ja nachher oder jetzt gleich auch, glaube ich, dann mal in dieses...
Ich habe ein super interessantes Buch mal gelesen. Da geht es so über dynamisches oder statisches Selbstbild. Carol Dweck, kann ich nur jedem empfehlen. Und das kannst du letztendlich auf alle Bereiche anwenden. Die Frage ist immer, und finde ich, da sind auch wir als Lehrer, als Trainer oder als Führungskräfte gefragt, wofür lobst du deine Mitarbeitenden? Ja, lobst du die dafür, dass sie halt ein Talent sind? Ja, oder lobst du sie dafür, dass sie halt dafür hart gearbeitet haben? Weil wenn jemand jetzt in seinem Beruf, egal was es ist, halt richtig gut performt, dann liegt das nicht daran, weil es ihm halt zack irgendwie hingeworfen wurde oder weil der jetzt das Glück hat, dass er das halt besonders kann, sondern dafür gibt's Gründe und vermutlich hat er dafür halt härter gearbeitet zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen Zeitraum. Und das ist, finde ich, schon was ich, das Wissen habe ich aber jetzt erst seit einiger Zeit. Ja, aber das ist für mich so, das war so ein Aha-Erlebnis für mich, was ich gerne weitergeben würde. Ja, und das ist, glaube ich, dieses Problem, wenn du halt immer wieder hörst, du bist ein Talent, dann bist du ein Top-Talent, dann bist du noch ein Super-Talent und was da nicht alles gibt. Aber wie viel harte Arbeit dahinter steckt, wird dir halt gar nicht mehr gesagt, sondern stattdessen wird dann halt erwartet, dass du dieses Super-Talent nächste Woche bist, nächsten Monat bist, nächstes Jahr bist. So, aber die anderen holen irgendwann auf und die arbeiten hart daran, die werden aber für diese harte Arbeit vielleicht belohnt, ja, weil halt nicht sofort offensichtlich ist, ja. Aber Flo Wirtz ist ja zum Beispiel jetzt ein super Beispiel. Sicherlich ist der, kann man von mir aus über Talent da sprechen, aber der Junge ist einfach auch herausragend in diesen ganzen Dingen, weil der länger bleibt, weil der lernen will, weil der zuhört, ja, weil der einfach Bock hat zu kicken und einfach, ja, wahrscheinlich mit, was ist er jetzt, 19? Mit 19 wahrscheinlich so viel mit der Kugel gemacht hat, wie in Deutschland vielleicht Jamal Musiala noch. Ja. Aber alle anderen werden nicht so viel Fußball, diese Kugel am Fuß gehabt haben wie er und sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Ja?
Ich bin kein jetzt großer Messi- oder Ronaldo-Fan, aber was mich bei dem Ronaldo echt fasziniert hat, da gab es Ausschnitte, wie er auch mit seinen, wie er seine Kinder auch, ja, mit denen umgeht, ne? Und bei dem wird einfach so klar, das ist alles harte Arbeit, ja, und es ist unfassbare Disziplin, ne? Auch da ging es irgendwie um Fanta trinken oder nicht. Aha. Ja. Und das hat mich schon fasziniert, diese, da merkt man es, ne? Natürlich ist er dann auch belohnt durch das, mhm, was er erreicht hat, aber es ist ein wie ein Selbstständiger. Ständig ist es irgendwie konsequent sein, hart arbeiten, länger bleiben, auch nicht nur trainieren, auch Regeneration, was du vorhin gesagt hast, ne? Schlafen ist ein extrem wichtiger Baustein immer mehr. Also, das ist extrem spannend. Lass uns mal rein switchen kurz, wie du, weil du bist jetzt ja eigentlich ein Leidtragender dieser Fußballausbildung in Deutschland. Na, so, kannst du sagen, finde ich, ja. Was müsste sich ändern?
Ich finde, der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen. Das ist auch, was ich für mich festgestellt habe, was ich weitergeben möchte. Also es kommt immer erst der Mensch und dann kommt der Spieler, wenn wir jetzt über einen 15-Jährigen im NLZ sprechen.
Ist das der richtige Weg, diese NLZs?
Auch eine sehr gute, spannende Frage, habe ich mich schon oft damit beschäftigt. Wenn ich es richtig angehe und zum Beispiel das mein Warum vielleicht ist, ja, zu sagen, okay, warum machen wir das hier alle? Weil wir einfach die größtmögliche Freude haben. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass ich besser lerne, wenn ich Freude dabei habe. Ja. Und das gilt in dem NLZ auch. Darum sollte es gehen. Und dann, wenn ich dann noch erst diesen Menschen sehe und dann den Spieler und schaue, okay, wie geht's dem heute? Ja, und warum hat er vielleicht am Wochenende nicht so gut gespielt? Lag es jetzt an fußballerischen Dingen? Oder vielleicht, weil er in der Schule gerade Probleme hat? Vielleicht hat er seine erste Freundin, hat da Probleme? Das sind so viele Themen, die da eine Rolle spielen, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und dann finde ich halt das Umfeld extrem wichtig. Ja, ich finde es grauenvoll, wenn ich bei der U16-Nationalmannschaft vor 2 Jahren dabei bin, eine Woche das mal begleiten darf und dann Spieler im 3. NLZ da schon sind mit 15. Weil ich mir denke, okay, was ist jetzt besser, ob ich jetzt in Bochum, Leverkusen, Dortmund oder Schalke oder sowas spiele, ja? Also, was soll das, ja? Warum gibt's das überhaupt? Spiel mit deinen Freunden so lange wie möglich in dem Umfeld, ja? Irgendwann, klar, wenn das Niveau nicht dich dann irgendwann auslastet, ja, dann musst du schon darüber vielleicht nachdenken, dann gegen oder mit besseren Mitspielern oder Mitspielerinnen zu spielen, das ist gar keine Frage. Aber das ist auch in anderen Clubs möglich. Also das muss, finde ich, nicht immer NLZ sein.
Das ist total, also bei uns in der Familie, mit den Kindern, die Erfahrung war, ich rate total ab von den NLZs. Ich fand, du hast ja da auch gespielt, das kann man auch ruhig nennen, wie ich in Unterhaching, da trainieren dann irgendwie 22-jährige Burschen, die null Lebenserfahrung haben, die eben genau das nicht haben, die das ja auch, verdienen auch nicht viel jetzt, es geht gar nicht um Verdienst, ne? Die sich da auch aufreiben, das alles kann man irgendwie noch nachvollziehen, ne? Aber das ist so, da fehlt eben genau dieser empathische Aspekt. Ich glaube, also muss ich sagen, das ist eigentlich schädlich, Punkt Ende, ja? Da muss man, und wie du es auch sagst, wenn man sich dann eine Wahrscheinlichkeitsrechnung anschaut, wie wahrscheinlich ist es, dass das Kind, ob das dann überhaupt noch will, mit dem Sport, ein Sport, das Hobby zum Beruf machen kann, was schön ist, ja, um Gottes Willen. Es ist so minimal und dann dieser Aufwand und dann noch dieses Bewerten von 12, 13, 14, auch 16-Jährigen, sorry, finde ich total kritisch. Ich finde, da geht total viel verloren. Dann kann man natürlich, wenn man das diskutiert, ja, die Vereine haben wenig Geld und deswegen müssen wir auf billige Studentenkräfte zurückgreifen. Aber das ist eigentlich, sollten wir die besten Trainer und Trainerinnen bei den Jüngsten auch hinstellen, die am meisten Lebenserfahrung haben. Weil du, wie du sagst, ne, am Ende sollte man weniger nach Talent nur schauen, sondern nach jemand, der die mentale Stärke auch hat, hart zu arbeiten.
Ja. Also ich bin da in allen Punkten bei dir. Also ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Es ist halt, also erstens klar, diese Erfahrung spielt eine ganz große Rolle. Ich finde, dieser pädagogische Auftrag, den du auch hast, gerade in diesem Alter, ja, du bist unter Umständen wichtigere Bezugsperson als die Eltern zu dem Zeitpunkt, ja, weil in dir als Trainer sehen 12, 13-Jährige vielleicht den Mentor, ja, ich finde immer das immer so, also ich sehe mich immer eher als Mentor als Trainer, ja, ich möchte die begleiten, und ich möchte sie aber auf ihrem Lebensweg begleiten und nicht unbedingt auf ihrem Weg zum Fußballprofi, sondern einfach zu einem besseren übertrieben gesagt, das ist vielleicht ein bisschen pathetisch und ich mache nicht jedem zu einem besseren Menschen,
das
wäre ein bisschen vermessen.
Das ist, ich finde, das ist finde ich, so ein bisschen Anspruch, oder man darf ja zumindest
genau,
das als Anspruch
haben.
Ich finde das richtig.
Das ist mein, das wäre immer mein Anspruch. Und ich schließe nicht aus, dass das auch ein 22-Jähriger hinbekommt. Ja, vielleicht kriegt das der auch hin. Aber dieses Thema Geld ist natürlich ein riesen Aspekt. Ich war eine Woche mal bei Ajax, ja, und sicherlich ist vielleicht für einen Drittligisten schwieriger zu bezahlen oder angemessen zu bezahlen. Aber Ajax zum Beispiel bezahlt, oder da sind alle im Prinzip festangestellt in der Jugend, so, weil, oder zumindest auf 30-Stunden-Basis und können davon zumindest leben. Und wenn sie noch was darüber hinaus machen, dann ist es irgendwie noch ein Fußballcamp oder auch etwas, wo sie Fußballtrainer sind. Ja? Und das kann mir auch kein Bundesligist oder auch viele Zweitligisten nicht erzählen, dass das Geld nicht da ist. Es muss halt anders verteilt werden. Weil du musst natürlich auch einem, selbst jungen Leuten ja irgendwie eine Perspektive bieten, dass sie davon ja auch irgendwo leben können. Wenn die aber 50 Stunden sich um eine U14 kümmern, und das ist ja einfach so. Ich meine, alleine wenn du da viermal die Woche Training hast, dann bist du am Wochenende noch auf dem Spiel oder Turnier, dann musst du Training vorbereiten, dann musst du das heutzutage ja noch in irgendwo dokumentieren, dann hast du Eltern, die dich anrufen, dann hast du Spieler vielleicht, die dich anrufen, dann will noch der andere Trainer was von dir, dann will noch der NLZ-Leiter was von dir. Das ist ja echt eine große Aufgabe. Und dem kannst du fast gar nicht gerecht werden, ja, mit diesen Kapazitäten und auch dieser Erfahrung, da bin ich absolut bei dir.
Plus dieses immer, du hast ja selber erfahren dass der Korb einfach streit, ne? Muss ein 13-Jähriger 7-mal auf dem Sportplatz in der Woche stehen? Ich meine, was macht das mit seinem Kopf, ja, in der Phase, wo er sich entwickeln muss? Und auch später, ich glaube, ne, diese Basisdinger, die du auch beschrieben hast, kannst du auch später noch gut auftrainieren. Ja, sehr einseitig oder eindimensioniert du kennst ja viele von deinen Ex-Kollegen und so, die sind ja total eindimensioniert, ja, sorry, immer so nett, aber eindimensioniert, ja, weil nur immer Fußball, nur Fußball, nur Fußball, nur Fußball. Und ich glaube, das gehört schon auch mit dazu, dass wenn man auf Erfolg bedeutet, schon auch diesen Weitblick hinzubekommen. Wie du sagst, ne, dann liest man, oder du liest auch Bücher. Ich meine, wie viele lesen? Ja, null. Ja. Wenig. 2%? Keine Ahnung. Ist aber total wichtig, der Aspekt. Und ich glaube, da braucht es ja jetzt, finde ich, da bist du, und deswegen sprechen wir heute auch, ja. Ich meine, es braucht ja eigentlich Leute wie dich, die jetzt in diese Position reingehen und auch reformieren. Ich glaube, so geht's nicht weiter. Es kommt zu weniger aus diesem Leistungszentren raus. Es geht zu viel kaputt bei den Jungs. Wir kennen viele auch, die nach der A-Jugend dann aufhören, weil sie diesen Profisport gar nicht hinkriegen, aber immer getrimmt sind, Supertalent, top, du wirst mal vielleicht Profi. Die scheitern. Was macht das mit einem 17-, 18-Jährigen? Nicht jeder steht einfach wieder auf, ja. Wie siehst du das, dass du in so einer Position, NLZ-Leiter, ja, dass du auch als Reformer da reingehst?
Also ich habe da einiges zu sagen, schon mal vorweg. Ich glaube, als erstes, um Erfolg mal aufzugreifen von dir, die Frage ist ja schon, wie definierst du das? Was ist Erfolg? Für mich wäre das als, keine Ahnung, Koordinator für die Top-Talente zum Beispiel, ja, was ich persönlich als etwas empfinde, was es noch nicht in jedem Club gibt, extrem wichtig und was mir früher gefehlt hat. Das wäre so eine Stelle, wo ich sage, würde ich lieben, ja, würde ich morgen anfangen oder eigentlich heute schon anfangen damit. So, was ist Erfolg? So, ist Erfolg jetzt in so einem NLZ, dass wir 10 oder 2 Profis pro Jahrgang ausbilden, oder ist Erfolg, dass wir jeden Jahrgang die Jungs und Mädchen so voranbringen, dass sie später im Leben ein schönes Leben haben, weißt du, dass sie Werte mitbekommen haben und dass sie dann erfolgreich sind, egal was sie dann tun. Ich glaube, wenn wir das so angehen, wird sich dass Profis rauskommen, von alleine einstellen. Das ist die logische Konsequenz für mich. Ja, und ich habe mich auch da wieder mit vielen Büchern befasst und mir immer Simon Sinek wird dir vielleicht auch was sagen, so dieses Warum. Ja, warum will ich jetzt weiter im Fußball bleiben, obwohl ich weiß, dass da auch viel beschissen läuft und viel ist mit wer kennt wen und so weiter und so fort. Aber ich will letztendlich was mit Menschen machen, ja, und ich will irgendwie deren Potenzial ausschöpfen, ja, von dem sie vielleicht sogar gar nicht wissen, dass da noch irgendwie noch irgendwas schlummert oder sowas. Das ist eigentlich das, was mich persönlich antreibt. Und da ich halt unglaubliche Kompetenzen, glaube ich, mitbringe im Fußball und weil Fußball schon immer mein Leben ist und ich diese Leidenschaft habe, würde ich das gerne im Fußball machen. Und das ist mein persönliches Warum. Ich glaube, dass aber viele gar kein Warum haben. Ja, sondern die sagen, ja, ich mag den Fußball oder ich liebe den Fußball so. Ja, das ist richtig, aber warum willst du denn jetzt hier Trainer werden oder warum willst du jetzt im Managementbereich sein oder warum willst du Scout sein oder sowas, ja? Und ich glaube, das ist schon etwas, was für mich ganz spannend war. Ich habe mich damit nochmal intensiver auf einer einwöchigen Expedition zum Kilimandscharo beschäftigt, wo ich meditiert habe, wo ich Tagebuch geführt habe, wo ich wirklich nochmal überlegt habe, okay, weil ich habe mir so die Frage gestellt, will ich Trainer werden? Für mich war so klar, ich will Trainer werden. Aber mittlerweile sage ich, na, eigentlich will ich das, was ich eben beschrieben habe, machen. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten. Ja, das ist liebe ich. Deswegen habe ich auch immer Mannschaftssport gemacht. Und ich will das Potenzial gemeinsam ausschöpfen. Ja, ich möchte die Jungs, Mädchen dahin begleiten, dass sie irgendwann da stehen und, keine Ahnung, Pokal in der Hand halten oder ihren Doktortitel in der Hand halten oder was weiß ich, ja, oder ihr Handwerksmeister. Das ist das, was mich antritt. Und das kann ein Trainer auch sein, aber es kann auch ein Koordinator sein oder ein NLZ-Leiter.
Aber kriegt man das heutzutage, du brauchst ja ein Umfeld dafür, ne? Du warst jetzt neulich in Liverpool und hast dir das mal angeschaut bei Ajax Amsterdam, ne? Bei Man City. Machen die was anders?
Ajax definitiv. Die stellen den Menschen tatsächlich in den Mittelpunkt. Ja, die arbeiten alle an diesem Gesamten. Ja, für die ist ganz klar das Ziel, wenn ich in der U9 einen Spieler hole, dann ist das Ziel, dass der auch bis zu den Profis durchkommt, ja. Und, sie stellen sich auch immer wieder die Frage, was kann ich heute für den Spieler oder für den Jungen tun? Ja, und sich, glaube ich, diese Frage, es ist extrem schwierig und das ist auch ambitioniert, aber sich wirklich auf jeden Tag aufs Neue irgendwie die Frage stellen, okay, was kann ich heute für den tun? Und heute ist es vielleicht was Sportliches, ja, heute bringe ich ihm vielleicht da irgendwas bei, ein kleines Detail beim ersten Kontakt oder beim Torschuss, oder vielleicht geht's auch heute darum, so, hey, wie geht's dir so? Ich habe gehört, deine Mama, keine Ahnung, geht's nicht so gut oder sowas, so. Und das kann viel mehr bewirken, als dass ich ihm jetzt heute mit ihm über Fußball spreche. Ja, und das ist, glaube ich, was man da lernen kann. Was gerade angesprochen, bei Manchester City fand ich es mit Thomas Krücken da getroffen, der jetzt seit November da Head of, ja, der Akademieleiter letztendlich ist. Und das auch super spannend. Der zum Beispiel fand ich ein sensationelles Projekt, was er da ins Leben gerufen hat. So, wie sieht dieser zukünftige City-Spieler aus? So, und hat halt aber alle mit ins Boot geholt. Also nicht nur die sportlich Verantwortlichen oder ein paar Trainer oder sowas, sondern im Prinzip jeder, der Lust hatte, sage ich mal, von den Mitarbeitern, wurde kontaktiert und jeder hat da irgendwie so seinen Teil dazu beigetragen. Und das ist etwas, glaube ich, was man sich abschauen kann.
Ja. Wie schaust du auf diese, du bist ja selber als der Zone-Experte, wie schaust du auf dieses, ich finde es ja teilweise schon wahnsinnige Medien, ich muss vorsichtig sein, aber ne, dieses sehr polemische Mediengebare. Ich glaube, das passt am besten. Ne, da werden Menschen kaputtgeschrieben, niedergemacht. Solche, ist leider jetzt ja natürlich, wenn wir von Experten reden, so ein Dietmar Hamann oder so, der nur, also wirklich, das ist unterste Linie, finde ich. Wie schaust du da drauf?
Auch da ist ja, glaube ich, so die persönliche Motivation interessant. Ich sehe das halt so als erstmal, ich lerne selber total viel und dann versuche ich fair zu sein, weil Fairness ist tatsächlich etwas, was ich extrem wichtig finde. Muss nicht immer gerecht sein, aber zumindest fair. Ja? Und wenn eine Mannschaft 5-0 verliert und einer haut zweimal über den Ball, dann weiß der selber, dass das heute nicht sein Tag war. So, da muss ich ihm das aber nicht noch sagen. Ja? Und dann sind die meisten schon selbstkritisch genug. Ich versuche halt, wie gesagt, das fair zu beurteilen, versuche auch ein bisschen die Hintergründe vielleicht zu verstehen. Ja, war einer vielleicht länger verletzt oder hat er heute auf einer Position gespielt, wo er noch nicht so war, wer war sein Gegenspieler und so weiter und so fort. Und womit ich halt ein Problem habe, ist dieses nach einem Spiel gleich in die Nationalmannschaft und nach einem schlechten Spiel schon wieder, der sollte am liebsten aufhören. Ich habe auch von mir fast noch nie eine richtige Headline irgendwo mal dann im Kicker oder das, wo auch immer gelesen, weil darum geht's mir halt auch nicht. Also das ist nichts, ich gehe nicht in so ein Spiel als Experte und denke mir...
Wieso kriegen die Hamanns, nehmen wir den mal raus, den finde ich einfach so scheiße, ich kann es dir mal sagen. Warum kriegt der so ein, also wieso gibt es da nicht auch irgendwann mal, dass sich die Bundesligisten und auch die Spieler und Trainer in seinem, das boykottieren mal und wir boykottieren dann auch da, wo er sitzt, bei dem Sender oder so, weil das ist ja wirklich nicht mehr.
Ist wahrscheinlich mehr schwierig. Ich meine, am liebsten würden sie wahrscheinlich einige boykottieren oder ignorieren komplett. Ich meine, Paul bei Hertha ist ja auch letztens aufgestanden bei der PK, weil ihm etwas nicht gepasst hat. Ich meine, jetzt bin ich ja gerade auch so ein bisschen auf der anderen Seite, aber wie gesagt, versucht das ja eher trotzdem aus dieser Trainersicht oder aus dieser Spielersicht, das alles zu deuten. Wie gesagt, ich glaube, du musst trotzdem die Medien natürlich so ein Stück weit mit reinholen, ja. Und was spricht dagegen, wenn du jetzt irgendwo als Trainer anfängst, am Anfang mal einen Grillabend zu machen, ja, und die Leute mit ins Boot zu holen, ja, um zumindest zu sagen, pass auf, mir geht's um Fairness, ja, auch da wieder. Ihr könnt schreiben und ihr könnt uns kritisieren und so weiter, aber es muss erstens auf so einer sachlichen Ebene bleiben, ja, und nicht persönlich. Ja. Ich finde zum Beispiel immer schlimm, wenn dann immer gleich heißt, die haben keine Mentalität. Ich denke so, also Mentalität, sage ich ganz ehrlich, ja, Sammy hat es ja gestern auch gesagt, bei Kimmich zum Beispiel, hat er da auch eine Lanze für ihn gebrochen. Also wer in der Bundesliga auf dem Platz steht, die haben alle Mentalität. Ja, ansonsten hätten die es niemals dahin geschafft. Ja, das heißt, die Definition ist ja schon mal interessant. Ja, und jeder wahrscheinlich definiert das schon mal anders. Ja, aber das ist immer das Erste mit Dortmund gewinnt nicht. Ja, Mentalität hat nicht gestimmt, so. Ja, aber jetzt gegen Atletico sind die wieder die Mentalitätsmonster, so. Also, das dreht sich nicht innerhalb von einer Woche, weißt du, so.
Zu viel schwarz und
weiß. Genau, es ist oft schwarz und weiß. Man bedient
natürlich ein Publikum damit. Wie schaust du auf diese Millionengehälter, die gezahlt werden?
Sehr, sehr kritisch, tatsächlich. Ilkay Gündogan hat mal ganz gut gesagt, dass er vor allem, glaube ich, das reglementieren würde, auch schon in diesen jungen Jahren. Ja, also warum sollte man irgendwie vor einem Profivertrag da sowieso schon so viel Geld verdienen, dass man mehr Geld verdient als alle anderen, die ansonsten einem so auf dem Weg dahin begegnen. Das halte ich tatsächlich für schwierig. Es ist, glaube ich, leider utopisch zu denken, wenn wir jetzt in Deutschland sagen, pass auf, da gibt's eine Regelung und wir deckeln das, ja, dann überholen uns halt die anderen Länder alle, weil ich glaube, das wird nicht überall leider so funktionieren. Aber das ist schon definitiv problematisch. Ja. Und die Jungs können fast ja am wenigsten dafür. Jetzt stell dir vor, wir beide kriegen jetzt mit 16, spielen in der U17, haben mit den Profis noch gar nichts zu tun und auf einmal kriegen wir 5, 6, 7.000 Euro. Was würde das jetzt mit uns machen? Das ist schon schwierig. Ja. Und du hast es vorhin angesprochen. Das Traurigste ist ja, dass dann teilweise Jungs mit 19 aufhören, Fußball zu spielen. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben irgendwann mal mit 4, 5 Jahren sind die in den Verein gegangen. Da war der Ball das Größte für die, das Kicken. Und dann hören die ein paar Jahre später und mit 18, 19 hören die auf. So, das ist ja traurig. Ja, und das ist etwas, so eine Entwicklung finde ich so. Also zu meiner Zeit, also in meinem Alter gab's das nicht und in deinem Alter wahrscheinlich sowieso nicht, ja, dass da irgendwie Leute mit 18, 19 das Fußballspielen aufgehört haben. Also das ist katastrophal, finde ich, diese Entwicklung, dass das gibt.
Ja, es ist vor allem, weil es natürlich, ich glaube auch einfach schwierig dann wird für diese, also unsere Erfahrung ist, glaube ich, Profisportler, jetzt egal aus welchem Couleur sind, auch wenn sie gut gestreamlined sind im Business-Umfeld, sind die brutal gut. Mhm. Weil gerade das, was wir am Anfang hatten, ne, dieses Fokussieren auf diese Sachen und sich, das ist diese Disziplin zu haben, ne? Aber eben Geld macht es natürlich schwieriger, das kann man nicht anders sagen, oder macht es kaputt. Und das ist ja auch das, was du vorhin mit deiner Erfahrung jetzt auch gesagt hast, ne, wenn du auf Eltern und so weiter triffst. Warum machen die denn das? Ja, was willst du? Wir sind beide Väter. Wir wollen glückliche Kinder. Wir können ihnen Verhalten, Erziehung, das können wir ihnen mitgeben, Ausbildung, ne? Auch diesen Glauben an sich selber, ein Selbstbewusstsein. Das fand ich sehr, sehr toll, was du da auch gesagt hast, mit der Größe und wie man damit umgeht. Oder wenn man vermeintlich nicht in 90 früher, ne? Bei Frauen, die dieses Topmodel-Ding reinpasst. Aber was treibt denn so ein Elternteil an? Ist es Money? Dann ist das Kind was? Ja? Dann ja, ist das Kind ist nicht Kind, ja, sondern dann ja, ist es irgendwie Hoffnung, um aus in anderen sozialen Stati zu finden. Wir sind privilegiert, ne? Das ist leicht so zu urteilen jetzt von mir oder darüber zu sprechen. Aber auch das gehört für mich mit, nochmal zurück zu so einer ganzen, wie denken wir Fußball in der Zukunft oder Sport, Profisport in Zukunft, ja, in dieser Ausbildung, die musst du in meinen Augen, kann das auch fürs Kind nicht gut sein, weil der lastet dann nein, schon die.
Das ist ein
sehr, sehr interessanter Punkt. Das zukünftige Auto des Vaters auf der Schulter, das kann es nicht sein.
Nee, weil es oftmals, also einerseits ja Projektionsfläche ist unter Umständen, was ich selber vielleicht als Elternteil nicht geschafft habe, das will ich jetzt, dass mein Sohn das schafft, ja. Oder ja, in, manchmal ist es ja so, dass das Umfeld halt so ist, dass halt darauf, ja, alles darauf gemacht wird, dass das Kind irgendwann die Familie versorgt und am besten noch die nächste Generation und so weiter. Deswegen ist, das habe ich vorhin vergessen zu ergänzen, wenn ich jetzt auch noch irgendwie so ein NLZ-Leiter oder Koordinator oder sowas wäre, die Eltern sind ein elementarer Bestandteil und die muss ich abholen und die muss ich so abholen, dass ich ihnen auch ein gewisses Wissen vermittle, dass ihnen auch bewusst ist, okay, erstens, wir haben ja alle dasselbe Ziel. Ja, natürlich wollen wir, dass der Junge Profi wird irgendwo, ja. Wenn er jetzt mit 16, 17, wenn wir jetzt, ja, wenn es jetzt wirklich dann vielleicht auch ein Stück weit absehbar ist oder die Wahrscheinlichkeit sich erhöht hat. Und die dann mitzunehmen, ja, mit denen mal irgendwie Fortbildungen zu machen oder auch mal was Gemeinsames, dass die auch ein Wissen über Ernährung haben, über Regeneration, was wir vorhin schon hatten. Das ist auch was, was
über du... Über Druck, über Feedback. Ne?
Absolut, ja.
Also ich weiß nicht, wie viele Kinder ich schon heulend in Autos gesehen habe.
Und auch diese Ehrlichkeit und auch diese Transparenz zu sagen, okay, wir trauen ihrem Sohn das zu, aber wir sagen ihnen auch ganz klar, und das ist aber... Das Problem ist, glaube ich, wenn das jetzt ein Club macht, dann gehen die halt woanders hin. So, das ist halt das Problem, glaube ich, tatsächlich. Und trotzdem würde ich es so durchziehen und würde sagen, pass auf, natürlich muss ich hier auch irgendwo die Interessen des Vereins wahren. Aber ich muss auch offen und ehrlich sagen zu ihm, pass auf, die Wahrscheinlichkeit trotzdem, dass ihr Sohn Profi wird, liegt bei, keine Ahnung, 4%, 5%. Ja, vielleicht, wenn der mit 17 dann von mir aus Nationalspieler ist, vielleicht liegen die jetzt erstmal höher. Aber dann heißt es noch lange nicht, dass er das über 10 Jahre bleibt. Und dann, ja, okay, er unterschreibt wahrscheinlich jetzt in einem halben Jahr einen Profivertrag, so. Und danach werden wir mal sehen, so. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr Sohn die Schule, legen Sie da Wert drauf. Schauen Sie, dass der vernünftig schläft, dass der halt dann ausgeruht zur Schule geht, um dort dann halt auch irgendwie, seinen Abschluss machen zu können. Und das sind, finde ich, schon Dinge. Nicht, dass du das den Eltern vorschreibst, aber manchmal musst du ihnen dann auch einfach so ein Stück weit vielleicht diese Perspektive eröffnen. Ja, und das, finde ich, bist du als Verein einfach schuldig, weil du hast so eine Verantwortung für diesen Jungen und da kann man auch den Eltern oftmals vielleicht gar keinen Vorwurf machen, ja? Und Berater ist das nächste Thema. Auch da muss es, finde ich, kein Umdenken geben, weil auch da gibt es wirklich Berater, die wirklich gut sind. Also mein Berater, den ich jetzt über Jahre lange hatte, der ist auch ein gutes Beispiel dafür. Der stellt auch den Menschen in den Vordergrund und dem ist das auch wichtig, dass die Jungs nebenbei irgendwie sich noch irgendwie weiterbilden, ja, oder was machen und eben nicht nur diesen Fußball haben. Aber auch die kann ich ins Boot und kann sagen, pass auf, am Ende des Tages profitieren wir alle davon.
Ich finde bei Beratern, du hast vorhin ja angedeutet, ne, jetzt gehen sie dann bald schon in die Grundschule und die setzen ja auch, wie verdient ein Berater Geld, indem er ihm entweder oft transferiert oder ihn natürlich zum Profi kriegt. So. Wahre Mensch, ja, kann man nicht anders ausdrücken, ja. Braucht es dafür eine Lizenz? Nein. Brauchst du dafür irgendeine Grundkenntnis? Nein. Eine Ausbildung? Nein. Ja? Die bewegen aber Menschen und Millionen. Und das auch da kaum reguliert. Das ist ein, wie du es vorhin gesagt hast, der kennt den und der kennt den. Geht's ums Wohl des Menschen? Oder des Mitarbeiters? Oder des Spielers? Nein. Ja? Und das macht es ja auch irgendwie kaputt. Weil wen spülst du denn da noch durch? Dann am Ende, ja? Weil jemand, der reflektiert über die Dinge nachdenkt, glaube ich auch wie du, weiß ich nicht, ja, wenn du heute nochmal anfangen würdest, dein Weg, man würde dir sagen, das wäre der eine Weg, der, so wie jetzt bei dir, ne, der dann mit Verletzungen und dann ein paar Mal gewechselt und so weiter. Oder der andere Weg ist Abitur, Medizinstudium, ich spiele irgendein Bild, ne? Top-Herzchirurg an der Charité. Was nimmst du?
Mhm. Ja, eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ich könnte sie jetzt nicht sofort beantworten.
Wir können sie nicht
machen, aber absolut, total. Und ich finde, auch als Berater musst du trotzdem irgendwo erstmal schauen, was ist das Beste jetzt für den Jungen, ja, oder für das Mädchen. So, und das ist schon, finde ich, die zentrale Frage. Und wenn du das, und ich bin zu 100% überzeugt, und das ist jetzt nicht nur im Fußball, sondern wenn du so mit deinen Mitarbeitern oder mit deinen Klienten oder was weiß ich, ja, umgehst, dann wird sich Erfolg einstellen. Das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ja. Was motiviert dich? Ich habe menschliche Beziehungen, das sage ich schon.
Ja. Also dieses Miteinander, Also ich liebe zwar jetzt auch Tennis zu spielen, aber ich liebe das im Verein, in der Mannschaft. Ich finde auch dieses ganze Vereinswesen, was du da auch mitbekommst für diese zwischenmenschlichen Beziehungen, dass einfach wichtig ist, dass ich mich auf andere verlassen kann, die sich aber auch auf mich verlassen können. Diese Rolle, die man einnimmt. Ja, auch das ist, finde ich, ein sehr spannendes Thema, womit ich mich auch im Studium befasst habe, wo ich das Glück hatte, mit Julian Nagelsmann, Ottmar Hitzfeld, Matthias Sammer zu sprechen, ja, über dieses Rollenverständnis auch innerhalb einer Mannschaft, was ja jetzt auch gerade durch die Basketballnationalmannschaft ein Riesenthema ist, ja, wo Gordon Herbert das ja wirklich sensationell gemacht hat und die Jungs da zum Titel geführt hat. Ja, Julian soll sich ja da auch einiges abgeschaut haben. Ja, weil so eine, du hast ja auch immer unterschiedliche Rollen. Du bist jetzt in einer Mannschaft, bist du der Topspieler. Ja, dann bist du aber, wirst du früh hochgeschoben, weil dann heißt, ja, da bist du zu gut. Dann kommst du in eine neue Mannschaft, bist du der Jüngste, trägst die Bälle, trägst die Hütchen und bist halt nicht der Topspieler. Das ist ja auch eine neue Rolle. Das ist auch wieder etwas, womit du dich auch erstmal wieder adaptieren musst, ja, wo du dich anpassen musst. Deswegen bin ich zum Beispiel bei diesem Thema, was ich super spannend finde, auch immer so ein bisschen zwiegespalten, ob man zu früh hochgeschoben wird, ja, weil so eine Rolle dann auch mal auszufüllen, auch mal zusammen, pass auf, du bist jetzt hier die nächsten 3 Monate, möchte ich, dass du hier Führungsspieler bist, dass du halt nicht nur auf dem Platz zeigst, dass du halt der stärkste Spieler bist, sondern dass du auch drumherum dafür sorgst, dass du deine Mitspieler ein Stück weit besser machst, ja, oder dass das Niveau im Training irgendwie gesteigert wird. Wenn aber dann der zu früh da raus ist und immer dich letztendlich kämpfen muss, klar, der wird dann vielleicht spielen, aber immer kämpfen muss. Und dann fragen wir uns aber oben dann, warum wir keine Führungsspieler haben. Ja, weil wir die ja gar nicht ausbilden. Die dürfen ja gar nicht diese Führungspositionen mal oder Führungsrollen mal einnehmen. Ja? Und genauso wie dann, das war zum Beispiel jetzt mal beim Vorstellungsgespräch eine interessante Frage von einem sportlichen Leiter, der dann gesagt hat, was würdest du jetzt dann mit so einem Jungen machen, der jetzt U17-Topspieler ist und bei der U19 dann 2, 3 oder drittes Spiel nicht ganz so gut spielt, so. Würdest du den auf die Bank setzen? Oder soll der dann wieder U17 spielen? Habe ich gesagt, dass der natürlich erstmal vielleicht 1, 2 Wochen ein bisschen Kredit hat, finde ich absolut in Ordnung. Aber natürlich muss der dann auch mal auf Widerstände treffen und da musst du ihm auch mal sagen, du pass auf, heute sitzt du auf der Bank. So, ja, um dann auch mal zu sehen, wie reagiert dieser Junge drauf, ja? Was passiert, wenn jetzt seine Mannschaft ein Tor schießt? Ja, freut er sich? Ja, das ist ja auch eine Rolle, die der auch lernen muss. Ja, weil diese steile Karriere, die nur nach oben geht, die gibt's nicht. Diese Linearität im Fußball, die ist nahezu unmöglich.
Die gibt's nirgends zum Glück, ja.
Genau, die gibt's,
das ist wichtig.
Genau,
ja, ich glaub,
die gibt's nirgends im Leben. Absolut richtig, total richtig. Ja.
Warum soll es die Star geben?
So, ja, und du musst die nicht künstlich erzeugen, da bin ich auch kein Fan von jetzt. Du musst nicht, nachdem der jetzt ein super Spiel gemacht hat, musst du mich nächste Woche auf die Bank setzen, am besten nicht mit ihm sprechen. Ja, und dann, wenn der Junge dann nicht richtig oder angemessen in Anführungsstrichen reagiert, ihm dann sagen, ja, schau mal den an. Das ist natürlich der völlig falsche Weg. Ja, du musst dann schon, das muss auch Sinn machen und das muss auch für den Jungen nachvollziehbar sein. Aber dann, glaube ich, hast du einen großen Lerneffekt.
Ja. Sascha, du spielst jetzt ja in der Baller League. Was ist denn das?
Das ist Bolzplatzliga, würde ich sagen, mit ziemlich viel Entertainment natürlich und ein paar Leuten auch, die da so aus der Unterhaltungsbranche unterwegs sind. Aber es hat mich tatsächlich die letzten Monate schon, so habe ich es auch in der Gruppe dann mit meiner Mannschaft Streets United dann gesagt, es hat mich hier erinnert wieder an diese Zeit auf dem Bolzplatz, diese Unbekümmertheit, was sagen immer die Jungs mit 2 Eistee-Packs als Tore oder Jacken und einfach nur purer Fußball. Ja, Steffen Baumgart hat es dann auch immer so schön gesagt, auf dem Bolzplatz ist immer 10-9 ausgegangen oder 10-8 und so ist er auch als Trainer. Mir wären 10-5 lieber, aber dieser Ansatz, das ist halt, was Bolzplatz für mich ausmacht. Dieses scheißegal, woher du kommst, ja, sorry, wenn ich das Wort benutze, egal wie groß, wie klein du bist, dick, dünn, jeder ist gleich. Ja, das ist das, was ich auch auf dem Fußballplatz oder im Sport generell so liebe, ja, dass es da völlig egal ist, wo du herkommst.
Aber was ist das, ne? Das ist für Leute, die, ich habe es jetzt nur, also es wird auf Twitch übertragen, das hat absurd viele Follower, ne? Es spielen Ex-Profis teilweise, Amateure.
Eigentlich alle.
Alle.
Alle spielen irgendwie mit, bis auf aktive Profis. Das fehlt noch, aber das wird's vermutlich auch nicht geben. Ja, es sind deswegen ganz unterschiedliche Motivationen. Meine Motivation ist, wieder Fußball spielen. Darauf hatte ich wieder Bock, weil ich hatte keine Lust, irgendwie noch Niederklassik zu spielen, auch aufgrund meiner Verletzungshistorie. Hätte das einfach nicht so viel Sinn gemacht. Aber dieses Bolzen, auf gut Deutsch gesagt, weißt du, in der Halle, 5 gegen 5.
10.000 Zuschauer, keine Ahnung.
Jetzt in der Halle waren tatsächlich 12.000 beim Final Four. Ja, wir haben das Ding auch gezogen, ich glaube, weil unsere Erfahrung dann schon gut war.
Und wir haben es gewonnen, ne? Alicia Lehmann hat irgendein Tor von dir kommentiert, Superstar, weibliche Superstar, ne? Dänin ist die, ich weiß nicht, Schwedin, ich weiß Schweizerin. Also ganz schön Furore. Und da kommt es wieder raus, ne? Dieses Bolzplatzgefühl. Aber man müsste trainieren, tut ihr jetzt nicht. Ihr trefft euch, habt eine Gaudi, ne?
Genau, wir haben einfach Spaß. Das war auch bei uns echt in der Mannschaft, was im Vordergrund gestanden ist.
Wer hat mitgespielt bei dir jetzt?
Julian Schieber war noch bei mir. Manu Fischer, der hat auch Bundesliga mal gespielt. Und dann noch ein paar Jungs, die haben halt ja auch Regionalliga, ich glaube der ein oder andere auch mal Dritte Liga gespielt, aber manche auch, weiß ich nicht, Oberliga oder Verbandsliga. Und die Mischung macht halt einfach. Ja, das hat von Anfang an Bock gemacht. Und der Ehrgeiz, ich meine, das muss ich dir nicht sagen, der ist auch bei unserem Montags-Dienstagskrieg auch immer da. Gewinnen willst du immer. Ja. Und klar ging es manchmal auch zur Sache, aber auch dort, du kannst dir den Respekt von einer Sekunde auf die andere Sekunde erarbeiten, wenn du halt zeigst, dass du ein geiler Zocker bist, dass du da auf dem Bolzplatz hingehörst. Ich habe es, glaube ich, am Anfang mit dem einen oder anderen Beinschuss gezeigt, weil ich auch finde, das gehört einfach dazu. Ja? Und darum geht es gar nicht darum, den anderen jetzt vorzuführen, ja, sondern einfach den Fußball ist auch Unterhaltung, ja, und auch für die Leute vor den Bildschirmen. Ich will unterhalten, ich will sehen, dass die Jungs Spaß haben, dass die Mädels Spaß haben an dem, was sie da machen. Und das hat die Baller League schon ganz gut hinbekommen jetzt in der ersten Saison. Ja.
Glaubst du, dass die Baller League langfristig dieses klassische Bundesliga-Gedönse ablöst, oder so eine, ich weiß nicht, ne, also dritte Liga, nicht ablösen in dem Sinn, aber Zuschauer, ne? Also ich glaube, wenn ein Final Four Turnier der Regionalligamannschaften oder selbst, ja, zweite Liga nicht, aber Regionalligamannschaft oder dritte Liga würde wahrscheinlich schwierig 12.000 Leute so zusammenziehen.
Da müsste es ja dann schon Rot-Weiß Essen und Dynamo Dresden mit dabei sein, mit so viel Tradition. Aber ansonsten bin ich bei dir. Also die Jungs und Mädchen da an den Bildschirm zu locken, das haben sie herausragend geschafft. Sicherlich auch aufgrund dieser Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche und aus diesem Twitch- und Streaming-Segmenten. Ich glaube, dass das Niveau insgesamt vom Fußballischen noch besser werden kann.
Sei nicht so kritisch. Also ist ja vielleicht aber auch.
Das stimmt.
Aber es ist ja auch spannend, weil das stimmt, ist so eine Mischung dann ist und total, es dann auch wieder, ne, also, funktioniert, ja, und vielleicht andere Werte im Mittelpunkt sind, ne. Aber klar.
Ja, und die man muss ja auch immer, man kann ja auch immer nicht sagen, früher war alles besser und wir wollen das wieder zurück und Fußballromantik, ja, aber die Gesellschaft entwickelt sich und der Fußball entwickelt sich und alle Bereiche entwickeln sich und man muss ja schon schauen. Und meine persönliche Motivation war ganz klar, okay, wenn ich da spiele und wenn ich da zeige, wie man zocken kann und mal einen Beinschuss zu machen, Spaß zu haben, dann spielen hoffentlich wieder mehr Kids Fußball. Ja, und nach der Schule oder vor der Schule. Darum, das war so meine Motivation. Wenn ich das schaffe über dieses Medium, wunderbar.
Ja. Wie ist es als The Zone-Reporter zu haben? Wie schaust du auf diese Streaming-Fußballdienste? Ich meine, mich nervt es als Konsument. Ich brauche Amazon, Sky, The Zone.
Kann ich verstehen, ja. Ja, am liebsten würde ich auch Fernseher einschalten, ein Programm haben und da läuft Fußball, gar keine Frage. Ich glaube, das ist auch die Entwicklung am Ende des Tages. Das ist ja auch immer so eine Sache, ob es einer machen darf, kartellrechtlich. Jetzt ist ja gerade wieder die heiße Ausschreibungsphase. Gibt es ja auch schon wieder Stress, was man so liest in den Medien. Klar, ich meine, wenn ich mir jetzt die Champions League angeschaut habe und nur den Fußball sehe, dann ging mein Herz auf. Also was das jetzt für Viertelfinals war, Bodo, glaube ich, das gab es seit Jahrzehnten nicht, wo eigentlich jedes Spiel ein Niveau hatte. Ich durfte Barca jetzt gegen Paris das Rückspiel kommentieren für The Zone. Das hat mich fast vom Stuhl gerissen, obwohl ich in so einer kleinen Box da gesessen habe, ja, weil es einfach...
Seid ihr da live dann?
Ja, also wir waren jetzt nicht vor Ort leider, sondern halt im Studio, ja, oder in der Kommentatorenbox. Aber wie gesagt, dieses Spiel hat so viel hergegeben und die anderen Spiele ja letztendlich auch. Gestern war ich im Stadion mal wieder bei Bayern gegen Arsenal. Das ist schon geil. So, und natürlich zu deiner Frage, wäre schöner, wenn das irgendwie alles zusammengehören würde oder wenn es einen großen Sender gibt, ja, und dann von mir aus verschiedene Teams, die dann zu den Spielen unterwegs sind. Ich finde,
wenn das du halt vor Ort bist. Das ist halt die Ware, weißt du, das, ich finde so,
klar.
Wir haben ja viel jetzt drüber geredet auch, ne, warum sind Entwicklungen, wie sie sind, warum die Ware Mensch, so, ne, warum, und das gehört natürlich schon in diese Nahrungskette auch dazu, ne, dass da jeder nochmal, und was macht das eigentlich mit dem Baller-Gefühl, ja, ja? Irgendwann, ja, geht das ja so ein bisschen lost, ja, finde ich, und ist es auch was, wo du sagst, also jetzt, ob jetzt The Zone oder Sky, ist ja völlig egal, oder Amazon, ne, dass du deine Zukunft auch in diesem Bereich siehst?
Auf gar keinen Fall.
Auf gar also keinen Fall.
Ne, aber nee, nicht, weil es mir keinen Spaß macht, sondern
nee, ich... Weil ich finde immer, du machst A, super, ja,
danke,
und B,
danke.
Auch alle, glaube ich, die, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne, du kriegst ja echt gutes Feedback da und so weiter. Aber auf gar keinen Fall hört sich auch so an, dass du sagst, da brennt noch was anderes, ne? Und ich glaube, mehr dieses Trainer oder jetzt, wo du auch gesagt hast, Koordinator oder NLZ oder es ist, ich fände es mega, wenn jemand wie du genau in diesen Brückenpositionen wären, die diese mit deiner Erfahrung, diese jungen Spieler beschlagen, auch mit diesen Werten wie Demut oder Schulausbildung, da eine Hand, diese Brücke eigentlich bildet, ne? Weil ich finde, die fehlt, ne? Aber so, also verstehe ich das, was
also
du machst.
Also erstmal danke für das Kompliment. Das weiß ich,
Es kommt ja nicht nur von mir allein.
Nein, aber das ist genau, das wollte ich.
Und einen guten Job machst da, ja?
Danke. Darauf wollte ich hinaus, dass das Feedback ist das, was ich von vielen bekomme und auch von dem einen oder anderen Freund oder auch Mentor, dass ich einfach gesagt habe, jetzt nach der eigenen Karriere mit diesen Höhen und Tiefen, mit Top-Talent sein und dann doch irgendwie nicht das vielleicht rausgeholt, was möglich gewesen wäre. So selbstkritisch bin ich auch, zu sagen, okay, was fehlt mir jetzt noch? Jetzt fehlt mir ein Studium, ja, ein Sportstudium, das habe ich gemacht, andere Perspektive, mir fehlen mal ein paar Einblicke in andere Vereine, auch andere Sportarten, auch andere Bereiche. Hier so ein Gespräch heute, ich werde in der Nachbetrachtung da super viel rausnehmen. Und dieses Fernsehen gehört da auch für mich dazu, auch eine andere Perspektive. Mir macht es unheimlich viel Spaß, mit diesem Team zu arbeiten, auch wieder da eine Rolle zu finden, sich weiterzuentwickeln. Vorträge habe ich mittlerweile gehalten beim BDFL. Auch das war neue Erfahrung. Und jetzt bin ich irgendwann wieder bereit, ich sage es immer so schön zu Freunden, ich will wieder auf der anderen Seite des Rasens stehen. Jetzt dürfen wir immer bis zur Linie, ja, aber nicht aufs Spielfeld, sondern weil wir sind fürs Fernsehen, völlig richtig, aber ich will wieder auf der anderen Seite stehen. Ja, ich darf nicht mehr Spieler sein, das ist immer das Größte. Also ich glaube, das würde dir hier jeder unterschreiben, dass die Zeit als Spieler immer die tollste ist, aber jetzt möchte ich auch ja einfach wieder ins Wirken kommen, ja, wirklich was bewirken, mit Menschen arbeiten.
Übersetze ich nochmal raus, ne, dazu sagen, immer sich weiterzuentwickeln, immer über den Teller ranzugehen, ne? Ich glaube, nicht fertig zu sein, egal ob Sport oder im Job oder auch vielleicht in Beziehungen und so weiter. Es ist immer ein Weiterentwickeln und Weitergehen und sich da auch diesen Antrieb, den du beschrieben hast, ne? Dieses mit Menschen in der Gemeinschaft etwas zu machen, treibt dich an, ne? Das ist gut. Wir sind far over time, aber eine letzte Frage noch. Wie schaust du auf das Thema KI?
Auch spannend. Ich glaube, man darf nirgends die Augen verschließen vor. Ja, mein Mentor sagt immer, Stillstand ist der Tod. Ja, und das ist sowas, was eigentlich so mein Lebensmotto ist. Aus jeder Situation.
Wer ist dein Mentor?
Dr. Carsten Schumann tatsächlich, würde ich da bezeichnen, so neben meinem Papa. Lange Jahre mit Matthias Sammer zusammengearbeitet, im Fußball bei Bayern, beim DFB. Hochdekorierter Sportwissenschaftler, der aber sich im Hintergrund hält. Also über den wirst du, wenn du den googelst, nicht so viel finden. Nee. Obwohl der halt...
Sympathisch auch,
ja. Ja, genau das ist, was ihn auszeichnet, was ich mir auch abschaue. Und KI ist auch etwas, was uns sicherlich viele spannende Möglichkeiten ergeben kann. Ja, wenn ich ganz kurz ausholen kann, ein Freund von mir hat auch Zweite Liga gespielt, mit dem habe ich in Haching gespielt, der macht seinen Psychologie-Master, der ist gerade bei der Luft- und Raumfahrtbehörde, war der gerade, und da ist auch viel KI-Thema. Ne? Wie können wir das noch verbessern? Wie können wir diese Piloten noch unterstützen mit KI? Super spannend, ist ein Thema, womit man sich befassen muss, aber auch immer kritisch hinterfragen muss. Klar, ob das jetzt auch dann immer notwendig ist, weil gerade so dieses Zwischenmenschliche ist etwas, was mir persönlich extrem wichtig ist. Ja, wenn ich irgendwo telefoniere, dann ist das Erste, was ich sage, pass auf, wollen wir uns nicht lieber auf einen Kaffee face-to-face treffen, weil da entsteht mehr, da gibt mir die Körpersprache, die Mimik des anderen nochmal mehr, um mehr zu erfüllen, um auch für mich unter Umständen beim neuen Job zu wissen. Wenn du jetzt sagst, hey, kannst du dir das vorstellen? Und ich sage, ja, kann ich mir vorstellen, aber ich würde dich gerne kennenlernen. Weil es kann ja auch sein, dass ich merke, hey, das passt irgendwie zwischenmenschlich nicht so. Und das ist etwas, wo mit meinem Kenntnisstand ich jetzt sage, KI Mal schauen, ja, und hoffentlich ersetzt KI nie den Menschen in voller Gänze, klar, ja. Weil ich glaube, nach einem Fußballspiel abends beim Bier zu sitzen oder bei einem Wasser oder sowas und dann drüber zu reden und dieses Zwischenmenschliche, das wird immer was sein, was mich begleitet, was mich antreibt im Leben.
Da muss ich natürlich eine Frage noch, die letzte. Wie schaust du auf den VAR? Fluch oder Segen?
Bodo, gute Fragen tatsächlich. Torlinientechnik finde ich super. Ansonsten bin ich mittlerweile echt so, dass ich sage, es werden mehr Fehler aus meiner Sicht gemacht, weil man halt weiß, dann wird es halt nochmal überprüft. Dieses Zusammenspiel kann noch besser werden zwischen den Schiedsrichtern auch, die dann da im Keller sitzen und denen auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob es das so unbedingt braucht. Ja, bei Abseitsentscheidungen, da kannst du auf die Technik setzen, dann kannst du schauen, ist Abseits oder nicht, okay. Aber ansonsten, keine Ahnung, vielleicht als Idee auch, wie es im Football oder im Basketball ist, mit einer Challenge. Eventuell ist das halt eine Möglichkeit, aber auch da wird es dann wieder andere Meinungen geben. Der eine bewertet das so, der andere bewertet das so. Also ich fand, dass vorher mehr Emotionen im Fußball unterwegs waren. Emotionen gehören für mich im Leben dazu und im Fußball sowieso. So viele Leute bezahlen Geld, um diese Emotionen zu leben. Viele haben vielleicht, und das ist gar nicht despektierlich zu sein, aber haben vielleicht einen Job, der ihnen langweilig vorkommt, haben vielleicht auch nicht so Familie oder sowas und die wollen dann am Wochenende irgendwie Emotionen ausleben. Und wenn ich dann warten muss, bis dann nach 3 Minuten irgendwie einer sagt, ja, ist doch Tor oder ist nicht Tor und dann darf ich erst jubeln, so ungefähr. Furchtbar. Da geht ein Stück weit was verloren, was uns Menschen, glaube ich, auch alle auszeichnet.
Ich mag es total. Ich bin Liverpool-Fan durch und durch. Ich kriege immer schon die Krise. Ne? Ich meine, Tor und vielleicht auch 2-1 und du denkst, yes.
Ja.
Aber dann merkst du, ich darf mich eigentlich noch gar nicht freuen, weil Offside oder Hand oder was weiß ich. Ja. Also ganz, das macht eigentlich, finde ich, auch den Fußball, die Emotionen macht es ein bisschen dahin. Sascha, vielen, vielen Dank für dein Gespräch und unser Gespräch natürlich und für diese Einblicke. Alles Gute auf dem Weg. Ich wünsche mir sehr, dass du in diesen Bereich reingehst, reformierst, die Brücke bildest, weil ich glaube, beiden Seiten wäre extrem geholfen, den jungen Menschen und Kindern und der Erwartungshaltung, dem Druck und auch auf der anderen Seite, glaube ich, dem Ergebnis im Sport.
Bodo, danke dir. Hat mega viel Spaß gemacht. Danke fürs Feedback und ja, auch ich hoffe, dass wir uns bald wieder auf dem Platz wiedersehen.
Das sowieso. Freue mich.